Ja, du bist vorbereitet, ich nicht. Das ist gut.
Heißt, ich bin vorbereitet.
Ja, du, hier, guck mal, voll die. Alles klar, alles ganz perfekt. Ja, komm hier. Schon toll. Zügesellen. Okay.
Okay,
wollen wir mal offiziell anfangen, genau?
Fangen wir an. Okay.
Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Om. Ja, mein Name ist Roland Heeb.
Mein Name ist Gerrit Strebech.
Und wir freuen uns heute, euch begrüßen zu dürfen zur dritten Folge, von Viele Wege führen nach Om. Ich habe ja bei eurem Podcast gelernt, dass so ein Einstieg eigentlich total uncool ist. Ne? Als du sowas gesagt hast, wir begrüßen euch oder wir freuen uns euch zur dritten Folge, hat der Hennes sofort geschimpft, dass das halt uncool sei. Also wir sind ja uncool, das ist ja unser Vorteil. Wir sind ja jetzt nicht wie euer anderer Podcast, so hochbezahlte Stand-up-Comedians, die einfach von Natur aus pfiffig und
ständig pfiffig und lustig sind. Und
genau, das, nee, bleib du doch da.
Ich bleib da.
Ja, damit man so sich gegenüber sitzt.
Ach so, ja, okay. Genau. Okay.
Rück mir nicht so auf die Pelle.
Nee, ich hab nur das
Gefühl. Auf jeden Fall, das haben wir ja gelernt, dass das so ein bisschen uncool ist. Und, aber wie gesagt, wir sind nicht so hochbezahlte Comedians, wir können leider nur uncool sein. Deswegen freuen wir uns einfach, euch begrüßen zu dürfen zu unserer dritten Episode von Viele Wege führen nach Om. Und unser heutiges Thema ist:
Wir sind Helden. Genau, wir sind
und Helden. Ihr auch.
Und ihr auch.
Ja, das ist ganz schön grandios. Weil ich meine, denkt man ja normalerweise nicht, wenn man morgens so aufsteht, sich die Zähne putzt und denkt, ach, jetzt muss ich wieder, was machen.
In den täglichen Kampf einsteigt.
Genau, gegen den Drachen.
Das war immer das, was mein Vater sagte, wenn mein Vater immer Bekannte getroffen hat. Wie ist denn? Da sagte mein Vater immer, Kampf. das war alles.
Okay, aber damit sind wir ja schon fast beim Thema, weil der Kampf ist ja nun auch schon ein Teil von unserem Thema heute. Aber jetzt vielleicht sollten wir erstmal erklären, was meinen wir denn überhaupt? Also unser Thema ist, wir sind Helden und ihr auch. Wir beschäftigen uns heute erstmal ganz primär mit der Heldenreise.
Ganz genau.
Was ist denn die Heldenreise um alles in der Welt? Gerry, erklär mir das.
Danke, dass ich das erkläre.
Nein, du kannst auch sagen: Was ist das, Roland? Erklär mir das. Dann kann ich das ja erklären.
Na, lass es mich mal versuchen. Also die Heldenreise, also im Grunde, man muss den Einstieg, glaube ich, doch bei Joseph Campbell muss man finden. Also Joseph Campbell war ein Mythenforscher, ein amerikanischer Mythenforscher. Und der hat sich wirklich von jungen Jahren, hat er sich schon mit Mythen
Legenden
weltweit
sagen,
mit Mythen, Legenden und sowas alles beschäftigt im späteren Berufsleben. Also wie gesagt, er war Professor zu diesem Thema. Hat halt festgestellt, dass es in jedem Kulturkreis, dass es eigentlich immer die eine Geschichte gibt, die eigentlich fast immer gleich läuft. Und das ist die sogenannte Heldenreise.
Genau, in jeder Geschichte steckt eigentlich diese Heldenreise drin. Oder anders gesagt, es gibt nur eine Geschichte und die wird immer wieder neu erzählt.
Und das seit Jahrtausenden jetzt schon.
Seit Menschengedenken.
Seit Menschengedenken, bis heute.
Ja, genau. Mhm. Und das hat er als erster eigentlich wirklich einmal entdeckt, indem er halt diese ganzen Mythen und Sagen und Legenden verglichen hat. Aber er hat dann auch als erster so die wichtigen Stationen der Heldenreise kartografiert und hat die dann sozusagen so allgemein dargestellt und hat dann ganz interessante Entdeckungen gemacht, die dann auch mit unserem Thema unseres Podcasts zu tun haben, weil warum ist die Heldenreise ein Weg nach Om? Das interessiert ja jetzt sicher auch unsere 2, 3 Hörer.
Und, ja, genau.
Deswegen, aber vielleicht sollten wir ganz simpel und ergreifend uns jetzt echt auf die Heldenreise machen und einfach mal anfangen, diese Heldenreise abzuschreiten und den Leuten zu erklären, was so die einzelnen Aspekte sind.
Ja.
Und vielleicht macht es bei dem einen oder anderen ja auch schon einen Klick, wenn er so zuhört.
Mhm.
Genau, also wir haben jetzt, glaube ich, wir werden es zweimal machen, denke ich, mindestens, also mehrmals. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz simpel mit der Heldenreise nach Campbell an. Also
nach Campbell.
Was eigentlich sich denkt.
Ja, also das sind, im Grunde sind das 12 Punkte. Das Ganze fängt damit an mit dem Call of Adventure, dem Ruf nach dem Abenteuer.
Ja, Moment, eigentlich fängt es ja noch vorher an. Eigentlich fängt es auch damit an, eigentlich fängt es damit an,
richtig,
der Held, der noch keiner ist, der sitzt in seinem Dorf oder in, wo
in
auch
seiner
immer.
Gewöhnlichen Welt,
genau.
So steht es da immer. Und die ist meistens langweilig, die ist so ein bisschen eintönig. Und
genau, und dann, eigentlich ist da schon ein Wunsch in dieser Person drin, dass sie ja eigentlich irgendwas nach mehr. Also es ist eigentlich dieser Wunsch nach mehr. Es kann doch nicht alles sein. Also eigentlich dieser Gedanke, den wir ja auch oft haben oder den man spätestens als Jugendlicher irgendwann mal hat, so nach dem Motto, ist das jetzt das Leben? Ne? Also irgendwie, und Das ist erstmal so der Gedanke. Und das ist, glaube ich, die Eingangssituation des zu werdenden Helden. Und
Ganz genau.
dann kommt, wie du sagst, der Ruf nach des
Des
Abenteuers.
Abenteuers, Call of Adventure, also irgendwas tritt plötzlich in das Leben des Helden, des
Ja.
noch zu werdenden Helden,
Ja.
was ihn in Aktion treten lässt und was ihn praktisch auffordert, seine Komfortzone
Genau, das ist ein
zu
ganz
verlassen.
wichtiger Punkt, glaube ich. Dass eigentlich, weil man fühlt sich ja doch ganz wohl. Das ist ja immer dieses leicht Schizophrene. Man lebt in seiner Welt, in der man lebt, in der Alltagswelt,
Ja.
und man merkt so irgendwie, das kann ja nicht alles sein. Aber in dem Moment, wo dann sozusagen dieser Ruf des Abenteuers folgt, ist deshalb kommt ja dann als nächstes die Weigerung,
Die
diesen Ruf
Weigerung.
anzunehmen, weil man eigentlich ja sich doch ganz angenehm wohlfühlt in
Ganz
seiner Welt,
genau.
ne?
Der
Also
Held zögert, dem Ruf zu folgen, beispielsweise, weil es gilt, Sicherheit
richtig,
aufzugeben.
genau.
Ja.
Und das ist dann, kann auch eine Weile dauern erstmal,
Ja.
ne? Das sagt, nö, will ich nicht, mache ich
Mhm.
nicht, hört
Ganz
mich
genau.
mal. Aber eigentlich in ihm drin nagt das. Er kann gar nicht anders. Also das ist nur eine Weigerung auf Zeit, weil er kann die nicht für ewig stoppen. Das ist genau der Punkt, ne? Man muss da früher oder später nachgeben.
Muss
Und
man ran,
das tut er
genau.
dann irgendwann auch, ne?
Das wird meistens, das steht jetzt hier nicht, aber meistens hilft da auch noch, in der Heldenreise gibt es ja auch diese Archetypen
Richtig.
und an dieser Stelle wäre es zum Beispiel ein Mentor. Oft ist es eine ältere Person, eine ältere Frau oder ein älterer Mann,
Oder ein älterer Hund.
eine weise
Ja,
Gestalt halt,
ja.
die praktisch dieses Abenteuer schon mal durchlebt hat.
Genau, also ein Reiseführer, wenn man so
Ein
will, auf der
Reiseführer,
Reise
der,
des Helden.
ja,
Ne? Genau, der
der
taucht
ein
auf oder die taucht auf und nimmt die Person so ein bisschen an die Hand im Sinne von, sie gibt ihr Ratschläge, manchmal auch einen magischen Gegenstand oder magische Fähigkeiten in einer gewissen Form, aber noch nicht
Ja.
in der ausgebildeten Form, sondern gibt ihr nur Hinweise darauf. Den Schritt selber aber ins Abenteuer muss natürlich der zu werdende Held dann selber gehen. Das kann
Genau.
nicht der Mentor für dich machen,
Genau. Und
ne?
das tut er dann auch. Das ist dann Punkt 3, Aufbruch. Er
Genau.
überwindet sein Zögern und macht sich auf die Reise.
Richtig. Und da muss er dann, glaube ich, auch schon die erste Schwelle überwinden.
Ganz
Also wenn man es
genau.
jetzt geografisch, kartografisch nimmt, er ist in seinem Dorf und muss sozusagen das Dorf verlassen. Und da gibt es erstmal wahrscheinlich Leute aus seiner Umgebung, die sagen, bist du denn verrückt? Du hast doch hier dein tolles Leben. Du bist doch irgendwie hier. Alles ist doch völlig in Ordnung. Was willst du denn jetzt hier weg und bleib doch hier? Vielleicht gibt es sogar Leute, die irgendwie versuchen, mit Gewalt zu hindern, warum auch immer, je nachdem, wie die Lebenssituation ist. Und die muss der Held, die Heldin dann überwinden und dann erst beginnt, wenn man so will, ja das Abenteuer.
Richtig,
Ne?
ganz genau.
Nämlich in der Fremde, wenn man so will. Also nicht
Ja,
mehr in der vertrauten Umgebung, sondern in der fremden neuen Umgebung.
ganz genau, ganz
Genau.
genau.
Also das ist die erste Schwelle, wenn man so will.
Nee, richtig. Also
Richtig, genau.
Auftreten von Problemen, das ist dann Punkt 4, die als Prüfung interpretiert werden können. Ja, das haben wir gerade
Genau.
besprochen. Dann gibt es bei Punkt 5, steht hier übernatürliche Hilfe. Der Held trifft unerwartet auf ein oder mehrere Mentoren, ne? Also
Genau.
das sind Verbündete, die
Richtig.
man auf dem Weg trifft, die einen beraten, die einen gut zureden. Und ja, also aber auch, das steht jetzt hier nicht, aber auch Feinde
Genau.
zeichnen sich da schon ab.
Zeichnen sich
Irgendwie,
schon
also
ab.
Leute, die, ja, Schwellenhüter auch, ne? Also die sagen, nee, du kommst hier nicht vorbei,
Richtig,
ne?
genau.
Oder das ist doch nicht so einfach.
Genau. Und dann beginnt eigentlich jetzt die richtige Reise, ne? Und
Ganz
was
genau.
passiert auf der Reise? Da gibt es ja diverse Dinge, die passieren, die aber auch immer so mehr oder weniger nach dem gleichen Muster ablaufen, im Sinne von es gibt Schwellenhüter, es gibt Probleme, Gefahren, Hindernisse,
Ja.
die der Held, die Heldin überwinden lernt oder überwinden muss und dabei normalerweise ja auch immer etwas Neues lernt über sich.
Natürlich,
Ne? Genau.
klar.
Und dann kommt man eigentlich erst an die richtig große Prüfung. Ne? Also das alles andere war quasi Kleinzeug und irgendwann kommt dann die ganz große Prüfung, die dann vor allen Dingen damit, na, nicht endet, aber die dahin führt, dass man sich sozusagen im Bauch des Biestes wiederfindet.
Ganz genau, oder
Ne? Im
im Bauch
des Wals,
des
wie
Wals
Jonah zum
oder
Beispiel. Ne?
genau.
Und das heißt, in einer absolut ausweglosen Situation, abgeschnitten von jeder Hilfe, ohne Hoffnung auf Erlösung. Und ja, man ist komplett auf sich zurückgeworfen. Und in dem Moment kann man ab einem bestimmten Punkt oder Frau nichts mehr machen.
Ganz genau.
Genau. Und dann ist es, das nennt man ja auch die lange dunkle Nacht der Seele nebenbei noch, ne? Und da wird es dann richtig, richtig übel. Also da ist dann auch die letzte Hoffnung, die man vielleicht noch hatte, irgendwann mal am Anfang seines Aufenthalts im Waal, ist auch verschwunden. Und in dem Moment ist wirklich die komplette, das Ende aller Dinge eigentlich, ne? Und in dem Moment tritt der Tod ein, des Helden, der Heldin. Und dieser Tod führt dann zur Wiedergeburt. Und aus dieser Wiedergeburt kommt der Held eigentlich erst raus.
Genau. Initiation und Transformation des Helden, Empfang oder Raub eines Elixiers oder Schatzes, der die Welt des Alltags, aus der der Held aufgebrochen ist, retten könnte. Dieser Schatz kann in einer inneren Erfahrung bestehen, die durch einen äußerlichen Gegenstand symbolisiert wird. Ne? Also
Ja,
erfahren.
natürlich. Also in der Geschichte wird es dann ja oft auch, also die klassische Geschichte von all dem, was wir hier erzählen, ist ja so die Rittergeschichte, der den Drachen erledigen muss, ne? Und da ist es ja dann oft so, dass auch der Kampf mit dem Drachen so eine ähnliche Situation ist. Also der Kampf mit dem Drachen ist die Konfrontation mit dem Schlimmsten, was einem begegnen kann. Und erst wenn man diesen Drachen besiegt hat, also sich ihm gestellt hat, dann findet man den Schatz, den der Drache bewacht in der Höhle. Sei es die Jungfrau, der goldene Schatz oder was auch immer. Und kann dann mit diesem Schatz, der ein Symbol ist für das, was immer man gesucht hat oder was man finden wollte, damit kann man jetzt wieder dann den Rückweg antreten,
Ganz
weil
genau.
auch nach dieser Tod-Wiedergeburtsgeschichte oder nach dem Kampf mit dem Drachen steht ja jetzt die Rückkehr an, wieder in die alte Welt. Und da kommt man jetzt in der Regel nochmal über einen Schwellenhüter oder noch, oft nochmal an einen Schwellenhüter und muss dann vor allen Dingen diese beiden Welten, die man besucht hat,
Das Master of the Two Worlds
genau,
heißt es
man muss
immer.
der Herr der beiden Welten werden. Also man muss jetzt sozusagen auch,
Herr der zwei
ja, man
Welten.
muss diese zwei Welten integrieren. Also man kommt jetzt wieder zurück ins Dorf. Möglicherweise halten einen alle für verrückt. Vielleicht glaubt auch einem keiner, was man gerade erlebt hat. Oder die Leute haben zumindest Schwierigkeiten damit, die neuen Charaktereigenschaften, die neuen Persönlichkeitseigenschaften dieses ihnen ja bisher bekannten Menschen zu akzeptieren. Und das ist dann auch nochmal ein längerer Prozess möglicherweise, der dann eben im Optimalfall damit endet, dass der Held, die Heldin in beiden Welten sozusagen die Herrin und der Herr ist, also in beiden Welten zu Hause ist.
Also hier steht dann noch Herr der zwei Welten. Der Heros vereint Alltagsleben und mit seinem neu gefundenen Wissen und lässt somit die Gesellschaft an seiner Entdeckung teilhaben. Das ist
Richtig.
ganz wichtig
Ja,
bei dieser
natürlich.
Heldenreise.
Genau, dass man sozusagen hinten raus auch was für die Menschheit tut und nicht,
Ganz
das ist ja
genau.
jetzt nicht nur für sich. So, das ist, glaube ich, mal so im ganz groben eine Variante der Heldenreise. Also, wie du schon sagtest, gibt es da diverse Modelle mit noch viel mehr Unterpunkten und so weiter.
Unterpunkt,
Im Grunde genommen kann man die ganze Sache ja auf drei große Punkte, nämlich aus der Welt in die unbekannte Welt, die Reise mit der Initiation und die Rückkehr in die alte Welt, aber mit neu gefundenen
Ganz genau,
Fähigkeiten zusammenführen. Und wir als Autoren kennen diese Geschichte natürlich nur allzu gut, diese Heldenreise, weil, wie wir anfangs sagten, Joseph Campbell hat das Ganze in Mythen und Legenden gefunden. Aber das gibt es natürlich auch in modernen Geschichten.
ja, ganz
Und
genau.
eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, fast jede Geschichte, vielleicht sogar jede Geschichte, läuft irgendwie nach diesem Muster ab. Also ich meine, alleine die Tatsache, dass zum Beispiel fast jeder Kinofilm in drei Akte unterteilt ist, die auch schon genau das nämlich haben. Also ich bekomme eine Exposition, ich lerne meine Helden und Heldinnen kennen, die bekommen einen Ruf des Abenteuers, verlassen dann am Ende des ersten Aktes ihre alte Welt, dann kommt der zweite Akt, der dauert eine Stunde, da erleben sie viele Abenteuer, müssen viele Hindernisse überwinden, werden am Ende nochmal mit einem ganz großen Hindernis konfrontiert, müssen in diesem letzten Kampf nicht nur dieses äußere Hindernis, sondern vor allen Dingen ein inneres Hindernis überwinden. Also eine Angst, die sie zum Beispiel hatten, oder etwas, was sie, einen Persönlichkeitsanteil, den sie selber nicht wahrhaben wollten. Und wenn sie den dann besiegt haben, können sie mit diesen neuen Fähigkeiten wieder in die Welt zurückkehren.
Ja,
Und ich
ganz genau.
meine, das kennt jeder. Ich sage, Star Wars, Krieg der Sterne, ein super bekanntes Beispiel, Herr der Ringe, Harry Potter, Matrix, Wizard of Oz. Du hast, glaube ich, mal irgendwo aus Spaß eine Liste ausgedruckt. Ich meine, wie gesagt, eigentlich
Fast jeder
fast
Film,
jeder Film
fast
hat
je
das. Und wenn man sich die Filme unter dem Gesichtspunkt mal anguckt, dann wird einem das auch sofort klar. Also das ist so ein bisschen, wir verraten jetzt wahrscheinlich nicht vielen Leuten, weil tatsächlich, finde ich, hat sich so die Heldenreise in den letzten Jahren auch relativ weit rumgesprochen, aber der eine oder andere hat das vielleicht noch nicht gehört und man hat so ein bisschen das Gefühl, man verrät einen Zaubertrick, weil wenn man das vorher noch nie gehört hat, dann sieht man es, glaube ich, auch nicht. Das ist so, wie wenn ich irgendwie Siegfried und Roy sehe, die zaubern da irgendwas. Und wenn ich dann später den Masked Magician sehe, der mir dann erklärt hat, dass ja alles nur irgendwie ein Spiegel war, dann sehe ich das ja auch und dann ist es auch gar nicht mehr so toll. Und irgendwo ist es ja auch, wenn ich die Formel jetzt einmal kennengelernt habe und mir jetzt zum Beispiel Krieg der Sterne angucke, habe ich es ganz genau. Da ist Luke Skywalker, der lebt auf seiner Ranch, will da eigentlich weg, will in die große Welt. Ne, das schöne Bild der zwei Sonnen. Und dann kommt der Ruf des Abenteuers. Hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Oh, ich muss
Ganz
dich zu
genau.
Obi-Wan bringen. Aber er kann erstmal nicht, weil sein Onkel sagt: Nee, nee, du bleibst mal noch mindestens eine Saison hier, muss mir bei der Ernte helfen. Und dann trifft er auf den Mentor, Obi-Wan Kenobi, der ihm dann auch das Lichtschwert, nämlich das magische Ding, gibt.
Genau.
Und aber Luke sagt: Nein, ich kann hier noch nicht weg und so. Und dann kommt er zur
Nach
Ranch
Hause
zurück und
und
Onkel und Tante sind tot. Und dann
ja.
sagt er selber: Jetzt hält mich nichts mehr hier. Er sagt das ja direkt. Also geht's nach Mos Eisley. Damit beginnt die Heldenreise. Auf der Heldenreise begegnet er Helfern, oh Han Solo, Chewbacca, R2D2,
Ja,
C3PO
ja.
etc. Geht dann, fliegt dann los, muss Hindernisse überwinden, fliegt dann in in den Bauch des Wals, in den Todesstern, muss da das größte Hindernis sozusagen nochmal erleben, indem er dann die Pläne klauen muss. Obi-Wan Kenobi stellt sich auch nochmal seinem größten Feind oder Gegner, nämlich Darth Vader. Dann entkommen sie daraus, eine weitere Schwelle überwunden und jetzt hat er den größten Kampf noch vor sich, den Kampf gegen den Drachen, wenn man so will, nämlich den Todesstern. Und indem er dann jetzt aber das Gelernte von Obi-Wan anwendet, im letzten Teil,
Ja.
und eben nicht das intellektuelle Wissen, was er vorher schon hatte, benutzt, um den Todesstern zu zerstören, sondern die Intuition, die ihm Obi-Wan Kenobi beigebracht hat, hat er jetzt diese neuen Fähigkeiten angewandt, zum Erfolg gebracht. Der Drache ist vernichtet und er kann jetzt wieder in die Welt zurückkehren als Held. Also,
Ganz
ich
genau.
meine, das ist mal so die ganz simple Variante.
Dazu muss man sagen, dass Joseph Campbell und George Lucas enge Freunde waren und das von daher nicht verwundert, dass Star Wars wirklich also ein Abriss ist von der
Nein, das war
Heldenreise,
ja,
wie du es.
soweit ich das weiß, sogar Absicht von George Lucas. Also ganz klar hat er sich gedacht, nachdem er mit Joseph Campbells Ideen irgendwie zu tun hatte, dass die Jugend von damals, also der 70er Jahre, eigentlich keine modernen Mythen mehr hatte. Also die haben sich nicht mehr für Odysseus interessiert oder die Bibelgeschichten oder so, die auch alle irgendwo nach dem Muster ablaufen, sondern die hatten irgendwie in seinen Augen, keinen modernen Mythos mehr und hat dann ja wirklich Star Wars, ich sag mal so ein bisschen reißbrettartig, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern hat sich wirklich die Heldenreise von Joseph Campbell angeguckt und hat das daraufhin entwickelt. Und hat damit ja auch tatsächlich das geschafft, was er schaffen wollte. Das finde ich so interessant, weil Star Wars ist ja jetzt nicht mehr einfach nur ein Film, sondern
Naja, es
das ist
ist
ja
ein
ein Mythos,
kulturelles
ein
und
kultureller
kulturelles
Mythos.
Phänomen, ja,
Ja.
genau. Und aber was denkst du, das Faszinierende daran ist ja wirklich, dass Joseph Campbell diese Heldenreise in sämtlichen Kulturen gefunden hat.
Ja.
Und das schon auch in Höhlenmalereien wiedererkannt hat.
Ja.
Und also, dass wir Menschen das praktisch von klein von jeher aufgesaugt haben, wie die Muttermilch. Und dass das praktisch in unserer DNA drin ist. Und das
Absolut.
ist das vielleicht der Grund, warum wir auch dieses Muster auch zum 5.000. Mal sehen können, ohne dass es uns langweilig wird?
Absolut. Ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, so der Knackpunkt von dieser ganzen Sache, dass es eben wirklich nicht um einfach nur Geschichten geht, sondern um das Leben.
Ja.
Ich denke, die Heldenreise ist eine Reise, die wir alle jeden Tag gehen.
Ja.
Und im Großen und im Kleinen.
Ja.
Also es gibt 1.000 Millionen Beispiele dafür und ich glaube, die ist sogar noch tiefer drin. Da kommen wir nachher zu. Ich glaube, da geht es noch um viel mehr. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich so, dass jeder diese Heldenreise im Kleinen oder im Großen durchlebt. Und ich glaube, wenn man sich dieser Heldenreise ein bisschen bewusst ist, dann erleichtert es manchmal vielleicht, gerade wenn man auf
Das ist
Probleme
es.
stößt, in seinem Leben, zu erkennen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Schwellenhüter. Vielleicht muss ich jetzt mal gucken, warum begegnet mir denn das jetzt? Warum habe ich denn jetzt genau dieses Problem? Das ist ja kein Zufall,
Ja.
wenn man das so glaubt.
Ja, ja.
Aber
ja.
wenn man jetzt wirklich mal davon ausgeht, okay, ich habe jetzt dieses Problem, das ist jetzt kein Zufall, dann kann ich auch nach dem Sinn fragen. Dann kann ich mich fragen, warum habe ich jetzt dieses Problem? Was ist das eigentlich, was hat das mit meinem Inneren zu tun?
Ja.
Und in dem Moment hilft mir das dann ja vielleicht.
Ja, absolut. Also das kann ich nur sagen. Also ich muss sagen, dass ich, was die Heldenreise angeht, hatte ich zwei Aha-Momente. Einmal natürlich als Autor das Aha-Moment, dass es tatsächlich diese Geschichte, dass die von jeher schon immer wieder neu erzählt wurde. Und zum Beispiel meine Beziehung zu Star Wars. Ich bin Jahrgang 65 und als ich Star Wars gesehen habe, ich war natürlich auch fasziniert, ganz klar. Aber so unterschwellig hatte ich das Gefühl, das kenne ich alles schon.
Mhm.
Weil ich kannte die ganzen Hollywood-Filme, Eisenhower und diese ganzen Ritterfilme, die damals immer auch im Fernsehen liefen.
Ja.
Und da gab es auch den schwarzen Ritter und sowas. Und Darth Vader war ja nichts anderes wie der schwarze Ritter. Ne? Und ich habe dieses Muster irgendwie schon erkannt, ohne dass ich jetzt sagen konnte, das ist ja die Heldenreise. Das natürlich nicht.
Nee, nee.
Das war dann der Aha-Moment, dass ich, tatsächlich, es ist wirklich immer die gleiche Geschichte. Und der zweite große Aha-Moment, den ich hatte, ist, dass wir wirklich alle selber unsere eigene Heldenreise leben. Und nicht nur die Heldenreise, das ist natürlich klar, von unserer Geburt bis zu unserem Tod, das ist natürlich die ganz große Heldenreise, der ganz große Bogen.
Mhm.
Aber, wie du gerade schon sagtest, jeden Tag aufs Neue. Irgendwie immer, wenn wir uns eine Aufgabe stellen, die von außen an uns herangetragen wird, um wenn es wirklich ganz profan ist, diesen Müll rausbringen
geht,
ne? Und man gegen die inneren Dämonen, sag ich jetzt mal, kämpft, irgendwie jetzt nicht gehen zu müssen.
Ja,
ne?
Ich muss ja eben noch den Level zu Ende spielen.
Ja, diese inneren Widerstände zu überwinden, das sind diese kleinen Drachen, die man da... Und so hat man es eigentlich jeden Tag. Zum Beispiel jedes Jahr nehme ich mir vor, meiner Verwandtschaft, die in Schottland leben, die sind jedes Jahr so diszipliniert. Also ich habe jetzt heute Morgen Post abgeholt und da war wieder die Weihnachtskarte war drin.
Ah,
das musste ich.
Ja.
Und jedes Jahr nehme ich mir vor, dieses Jahr bin ich halt auch pünktlich.
Ja.
Ne? Und ich bin nicht pünktlich. Das heißt also, ich...
den Drachen hast du noch nicht
besiegt. Den Drachen habe ich noch nicht besiegt.
Ja.
Ich will ihn heute besiegen.
Ja.
Ich will das heute noch, wenn es nicht sogar schon zu spät ist.
Das
weil
Schwert
wir haben,
muss geschliffen werden.
Wir haben heute, das muss man sagen, nur zur Orientierung, wir haben den 16. Ne? Den 16.12.
Den 16. Dezember. Gestern war der 3. Advent. Weihnachten naht.
Ja,
und
genau.
Auch Weihnachten ist ja eine Heldenreise.
Ganz genau.
Auf vielen Ebenen.
Ja.
Verwandtschaftsbesuch.
Ja. Also das
Jesus.
Ja,
und so.
Genau, also das war für mich der zweite Aha-Moment und wie gesagt, seitdem bin ich eigentlich fasziniert von dem Thema und ich habe gestern mit meiner Frau den Film Pacific Rim geguckt.
Großartiger Film.
Großartiger Film.
Riesenmonster, Riesenroboter.
1:1,
absolut.
Die Heldenreise, 1:1.
Ja.
Und ich habe mich natürlich auf diesen Podcast vorbereitet und war jetzt voll in der Materie drin und meine Frau kannte den Film noch nicht und da gab es dann zum Ende, verrate
mal ruhig,
nicht.
Wer den noch nicht gesehen hat, selber schuld, der gibt es ja schon auf
genau, DVD. Da gab es halt auch diesen Moment, wo die Helden wirklich im Bauch des Wales sich befunden haben und alles auswegslos war und meine Frau guckte mich an und sagt, mein Gott, ist das spannend. Und ich musste schmunzeln,
ja,
weil im Grunde intellektuell weiß sie, dass
genau.
Der Held siegen wird und dass die Bösewichte bzw. die Monster besiegt werden. Da waren es ja tatsächlich Drachen.
Ja, so, absolut.
Ne?
Ja, ja.
Und aber sie fand es trotzdem spannend. Und das ist, da habe ich halt wieder so diesen Moment gehabt, wie faszinierend das ist.
Das ist,
weil sie kannte das Muster wirklich.
Genau.
Ne? Aber es ist gefühlsmäßig.
Ja, ich glaube, es ist natürlich auch etwas, wo wir uns dann zu Hause fühlen in dem Muster. Also instinktiv. Also ob wir das jetzt intellektuell wissen oder nicht, ist gar nicht wichtig. Sondern wir merken instinktiv, das ist richtig. Also das stimmt. So funktioniert das Leben, beziehungsweise deshalb ist diese Geschichte auch stimmig.
Ja.
Ne? Und was ich auch ganz interessant finde, was du sagst, ist gerade jetzt für Filme, weil wie oft, gerade bei Serien, sei es jetzt Filmserien wie James Bond oder Indiana Jones oder ich meine, wenn wir Cobra 11 oder sowas schreiben, du musst ja immer am Ende es so bauen, dass es wirklich für den Zuschauer so wirkt, als hätten die Helden, der Held, die Heldin keine Chance mehr. Und auch, wie gesagt, ich weiß intellektuell, es gab schon 22 James-Bond-Filme. Das wird nicht der letzte sein, der 23. Und es wird auch noch einen 35. wahrscheinlich geben. Aber wenn er dann am Ende kämpft, im Finale, dann denkst du natürlich, oh mein Gott, schafft er das? Ne? Und ich glaube, das ist A, natürlich eine gewisse Kunst, das auch so hinzubekommen. Aber ich finde das auch wichtig, weil auch im Leben dieser Moment, das ist ja der eigentliche, also in der Heldenreise, der eigentliche Moment der großen Transformation. Also wo wirklich sozusagen aus dem Dorfbewohner der Ritter wird, ist ja dieser Moment der absoluten Ausweglosigkeit, wo alle Hoffnung verloren ist, die dunkle Nacht der Seele. Und auch im wahren Leben muss dieser Moment eben diesen Effekt haben. Du musst das Gefühl haben, hier komme ich nicht mehr raus. Es ist total aussichtslos. Du hast eine Weile noch Hoffnung. Aber ab einem bestimmten Punkt ist die auch weg. Und in dem Moment, wo die weg ist, da ist wirklich alles verloren. Und erst dann, und dann muss man diesen Moment, das muss man aushalten. Und dann gibt es nur noch, ja, das ist dann das, was oft in spirituellen Zusammenhängen ja die Gnade Gottes genannt wird, die die Person wieder rausholt. Und da hast du als Individuum in dem Sinne keine Chance mehr. Und darum, das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass das Individuum selber, also das Ego, nichts mehr machen kann. Du kannst nichts mehr machen. Du als Einzelperson bist jetzt verloren. Und jetzt kann dir nur noch, was auch immer das Göttliche ist, helfen, indem es sich dir gnädig erweist. Das ist etwas, was, wie ich denke, in das Universum eingebaut ist. Das ist der Code. Das ist sozusagen der Schlüssel des Universums. Du hast ein automatisch, ich sage das immer, das ist wie so eine Sicherung, so ein wie heißt das? Ja, also ein Sicherungsmechanismus. Die Gnade, was auch immer das ist, wird aktiviert in dem Moment, wo du aufgibst, wo du dich hingibst, wo du wirklich sagst, okay, ich kann nichts mehr machen. Und zwar, wo du es nicht nur sagst, sondern wo du es glaubst, wo du es fühlst, wo dein ganzes Selbst ist völlig hingegeben und sagst, okay, ich kann nichts mehr machen. Ich hebe meine Hände. Okay, ich kann nichts mehr machen. Jetzt muss mir irgendwer helfen. Und dann in dem Moment kann sozusagen diese Rettung, man sagt da, oder das klingt so ein bisschen wie die Rettung von außen. Das ist sie natürlich nicht. Das Göttliche ist ja nicht außen. Aber trotzdem, mal jetzt für unser Beispiel. In dem Moment kann dann das Göttliche, das, was auch immer das ist, kommen und dich da rausholen. Und dann erst hast du auch die Transformation genommen, weil zur Transformation, das ist ja ganz wichtig, gehört ja das Loslassen deiner alten Person, deines alten Ichs. Der Luke Skywalker, der am Ende da steht und seinen Orden kriegt, ist ja nicht der gleiche Luke Skywalker, der am Anfang in Mos Eisley,
Richtig.
Nicht in Mos Eisley, der auf der Farm gearbeitet hat. Sondern
Genau.
da ist ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das haben wir nicht vergessen bei dieser ganzen Heldenreise, dass es eben wirklich darum geht, zu sterben und wiedergeboren zu werden. Und zum Sterben gehört die komplette Auslöschung von dem, der Held und die Heldin vorher dachte, dass sie sei. Ne? Und ich glaube, das hört sich jetzt ein bisschen sehr,
Ich wollte
ne,
gerade
das ist
sagen,
jetzt
das
im
hört sich.
Kosmischen,
Ja,
im ganz Großen.
genau.
Aber ich glaube, das ist im Endeffekt auch, weil erst wenn du loslässt, deinen Widerstand gegen den Müll rausbringen. In dem Moment, wo du den komplett loslässt und sagst, ach komm, weißt du, was ist ja auch egal. In dem Moment ist plötzlich in dir auch so eine Öffnung da und dann stört es dich auch nicht mehr. Dann, du kannst natürlich auch so einen gewissen Override machen und sagen, okay, ich bringe den jetzt raus und Scheiß und so, aber dann bist du immer noch in diesem Widerstand gefangen. Eigentlich bist du noch nicht erlöst, du bist noch kein Held. Weil der Held ist ja nur jemand, der etwas tut, weil er es ja auch aus sich heraus tut und nicht nur, weil ihn jemand dazu zwingt.
Weil das auch für seine Gemeinschaft in dem speziellen Fall die Familie,
Ja,
ne? Also
natürlich, klar,
ist
sonst stinkt die ganze Bude.
ja ganz
Ne?
genau,
Genau,
ganz
also muss
genau.
er auch mal den ganzen Müll
Und es ist
rausbringen.
ja auch so, auch ganz profan, wie oft haben wir das selber schon erlebt, wir suchen irgendwas, Schlüssel, ja, wir suchen ganz verbissen danach und erst nachdem wir gesagt haben, was war, die sind noch scheißegal. Ne? Oder in dem Moment, wo wir nicht mehr daran denken, in dem Moment, wo wir nicht mehr akribisch suchen, liegt dieser Gegenstand, liegt dann da
Das
einfach.
ist ein
Ne?
super
Das ist
Beispiel, weil das geht ja sogar noch einfacher, finde ich fast das Beispiel, ein Wort liegt einem auf der Zunge. Das kennt man ja auch. Ha, wie heißt nochmal der Film? Ha, und solange du darüber nachdenkst, also sprich, solange du an diesen Gedanken dich festhältst, wirst du den, ich weiß diesen Filmtitel nicht, nicht los. Und erst in dem Moment, wo du einfach sagst, okay, whatever, du lässt den los und denkst nicht mehr dran, dass du den ja suchst, pop, ist er plötzlich in deinem Kopf drin.
Ja,
Ne?
ja, ja.
Und ich glaube, das ist ein super Beispiel, weil das ist ein ganz kleines Beispiel, aber im Großen und Ganzen funktioniert das auch, weil es ist auch wie, wenn du irgendetwas willst, also sei es irgendwie Erfolg oder was auch immer, egal was es ist, solange du das versuchst zu greifen und zwar mit so einem, ich will das jetzt haben, dann gleitet es dir immer weg. Das ist wie so eine Karotte, die vor dir herläuft. Und erst in
Naja.
dem Moment, wo du sagst, ich bemühe mich natürlich, ne? Ich mache jetzt alles, was ich tun kann, aber jetzt lasse ich los. Also ich sag mal, wenn wir das machen, wir schreiben ein Drehbuch und wir schreiben das so gut, wie wir können. Wir geben uns alle Mühe, wir machen das Beste, was wir können. Natürlich, das gehört dazu. Aber ich habe ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt gebe ich es dann jemandem anderen. Und dann habe ich ja keinen Einfluss darauf, wie diese andere
Ja,
Person
ja,
das
ja, ja,
aufnimmt.
ja, ja.
Und erst wenn ich das komplett loslasse, kann ich dann zum nächsten Mal, wenn ich dann mit dieser Person, mit dem Produzenten zum Beispiel sitze und über die Anmerkung rede oder so, kann ich dann im besten Fall vernünftig mit diesen Anmerkungen umgehen, kann aktiv und konstruktiv damit umgehen, hab nicht mehr diesen Widerstand, sag, nein, das war aber eine gute Idee oder wie wir das geschrieben haben, ist richtig. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber das ist der Idealfall.
Das ist eine Sache, die ich wirklich schmerzlich lernen musste. Und jetzt mit einem, ich denke immer, ja, das ist einfach die Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe. Weil ich war, früher war ich immer so, ne, wenn ich dann was abgegeben habe und habe dann immer auf den magischen Anruf gewartet,
Ja.
auf Feedback und so, und der kam nicht und der kam nicht. Und die sagen, ja, wir melden uns auf jeden Fall dieses Wochenende noch, ne? Und dann ging das Wochenende, verging dann und man sitzt da und starrt auf dieses Telefon und es passiert nichts. Und das sorgt nur dafür, dass man halt praktisch, oder dass ich sage immer Mann, in dem Fall ich, immer grantiger wurde, auch so zu meiner Umgebung, weil ich war natürlich aufgeregt, ich habe darauf gewartet, dass irgendwas kam. Und mittlerweile habe ich aber auch so, bin ich dazu übergegangen und ja, überlass das einfach so, wie du schon sagtest. Ich habe da keinen Einfluss mehr drauf. Ne?
Ja.
Und wenn sie sich melden, ist schön. Wenn nicht, dann kann ich halt
Ich
auch
glaube
nichts dran
wirklich, man
ändern.
kann immer nur sein Bestes geben mit allem, was man tut. Das ist wichtig, weil man muss sozusagen die Voraussetzung schaffen.
Ja.
Ne? Und dann ist es sozusagen auch in den Händen einer höheren Macht, wer auch immer
Ja.
und wie auch immer das ist. Weil, wie gesagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich keinen Einfluss mehr drauf.
Ja,
Ne?
ja,
Und
ja.
ich glaube, unser Fehler ist oft, immer dann noch dran zu hängen. Und
Ja.
irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen, ich sag mal, fast so primitiv abergläubisch zu denken, wenn wir weiter dran denken, dann tun wir da Energie hin. Was wir aber tun, ist, wir tun eher eine Energie oder wir bringen eher eine Energie dahin, die das sozusagen in so einer Stasis hält.
Ja.
Ne? Weil wir es sozusagen nicht los. Weil eigentlich haben wir ja unser Projekt, was auch immer das ist, noch nicht losgelassen. Das ist ja immer noch so mehr oder weniger bei uns. Das heißt, es
Ja.
kann ja noch gar nicht mal diesen Weg gehen. Also wir halten den Helden, unser Projekt ist ja irgendwie dann auch ein Held. Wir halten den Helden sozusagen zurück, seine Reise oder so zu machen. Und
Ja,
ich
ja.
glaube, also von dem her, dieser Loslass, dieses Loslassen, das finde ich einen ganz, ganz essentiellen Punkt.
Ja.
Und ich finde das übrigens auch spannend, wenn man guckt, dass auch die ganzen großen Weltreligionen, die Religionsstifter, sage ich jetzt mal, Jesus, Buddha, Mohammed, Krishna, dass die alle in der Mythologie auch diese Heldenreise durchgegangen sind. Ne? Also ich sag mal, bei Buddha war der Prinz Siddhartha in seinem Palast, alles war super und irgendwie hat er diesen Palast dann verlassen, weil er irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ob er da schon einen kranken Menschen, glaube ich, zum ersten Mal gesehen hat und dann ist er rausgegangen in die
Ja.
Welt, hat seine alte Welt verlassen, die ja eigentlich optimal ist. Ich meine, wer verlässt schon freiwillig einen Palast
Ja.
und sieht dann plötzlich, oh mein Gott, das Leben ist ja Leiden. Und macht sich dann auf den Weg, auf die Heldenreise, rauszufinden, warum ist das so? Was soll das eigentlich sein? Und bis er sich dann irgendwann unter den Baum setzt, den Bodhi-Baum oder wie der heißt, und sich sagt, ich gehe hier nicht eher weg, bevor ich nicht die Lösung habe und meditiert. Und in dieser Meditation wird er konfrontiert, auch mit den ganz großen Anhaftungen. Also was ist es, Lust? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Es war auf jeden Fall Lust. Es ist Angst natürlich, eine ganz große Anhaftung, also die uns auch immer wieder zurückhält,
Ja.
den großen Weg zu gehen. Und auch die Anhaftung an die Konformität, also sprich das, was die Umwelt von einem denkt. Also diese drei großen Dinge. Und ich glaube, dass er in der Meditation dann die losgelassen hat, das zeigt uns auch, was die drei großen Anhaftungen sind, die uns oft auf unserer Heldenreise stoppen lassen. Ne? Oder Mohammed ist auf seiner Reise, er hatte so eine Nachtreise gemacht, wo er dann durch die sieben Himmel durchgegangen ist, alle möglichen Engel und Propheten getroffen hat, bis er dann sozusagen vor Gott stand und in dem Moment auch der Engel, der ihn begleitet hat, gesagt hat: So, diesen Weg musst du jetzt alleine gehen, da kann ich jetzt nicht mitgehen. Also sprich, auch er wurde sozusagen dann alleine in die Höhle geschickt. Und weil
Also war der Engel der Mentor praktisch in
der Engel
dieser
war sozusagen der
Situation.
Mentor und da ja das Göttliche eine Einheit ist, kann ja kein Zweiter kann mit dir in die Einheit gehen. Das geht nicht. Ne? Und dann ist er in die Einheit gegangen und dann ist er aber auch wieder zurückgekommen und ist dann wieder zurück auf die Erde mit dem Schatz, nämlich mit dem Wissen, was er in dieser Einheit erfahren hat. Also gewisse Rituale, das muslimische Gebet beispielsweise ist in dieser Heldenreise sozusagen ihm eröffnet worden und solche Dinge und ist dann wieder zurück und hat dann sozusagen mit diesen neuen Fähigkeiten in der Welt agiert und das war auch sowas. Und Jesus, ich meine, Jesus am Kreuz, die dunkle Nacht der Seele, Vater, warum hast du mich verlassen? Ne? Und dann der Tod, die Auferstehung, er kommt ja sogar aus der Höhle wieder raus. Also auch da oder vorher die Versuchung, auch vom Teufel und so. Also da sind all diese Dinge, es ist selbst in diesen Religionsstiften drin und das finde ich halt total spannend, weil warum haben diese Geschichten die Leute so beeindruckt, dass sie dann sozusagen das ja auch für sich gefunden haben? Ne?
Ja.
Also da steckt noch mal ganz klar auch drin, okay, es ist ein, ich sage mal, das ist so wie so ein Fraktal, die Heldenreise. Das ist so, das steckt in jedem Kleinen drin, aber auch in dem Größeren und dem ganz Großen. Und wie du schon gesagt hast, unsere Geburt, unser Leben,
Ja.
unser Tod sind auch die großen Stationen. Und auf diesem, das ist die ganz große Heldenreise. Und der Tod an sich ist noch mal eine große Heldenreise.
Ja,
Weil der
ja.
Tod ist ja nun ganz klar der Gang ins Unbekannte und in irgendwo auch zumindest für eine gewisse Zeit möglicherweise der Aufenthalt im Wal. Ne? Also je nachdem, in welchem Zustand ich in den Tod gehe, in welcher Präsenz ich darin bin, kann ich zumindest erstmal in unangenehme Zustände kommen. Ist ja klar. Sei es um die Angst vor dem Tod, im Todeskampf, beziehungsweise aber auch auf den Wegen danach. Aber im Endeffekt finde ich, durch die, was auch immer Gnade ist, dann in die Einheit zurück. Aber es ist auch ein Weg. Und das sind alles diese verschiedenen großen und kleinen Heldenreisen. Du hast ja mal eine Heldenreise gehabt, die finde ich ganz beeindruckend eigentlich, weil, Gary, du warst ja mal todkrank. Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, diesen Satz. Genau. Und du hast das ja jetzt auch noch mal für dich so ein bisschen dir angeguckt. Und das ist ja wirklich eine ganz klassische Heldenreise gewesen. Vielleicht willst du das mal
Ja,
erzählen.
es ist so zur Einführung, ich bin Ende 1993, ja ziemlich genau um diese Zeit eigentlich, bin ich erkrankt an Leukämie. Und zwar
Genau.
an der chronischen myologischen Leukämie. Das ist so eine schleichende Leukämie. Es gibt die akute, die wirklich unmittelbar lebensbedrohlich ist. Und dann gibt es halt diese schleichende Version. Das ist die chronisch-myeloische. Daran bin ich erkrankt. Und naja, ich habe mir das jetzt halt das liegt jetzt, wie gesagt, das war 93,
Ja,
94,
transplantiert.
95, 95 bin ich transplantiert worden. Ich sitze jetzt hier vor dir. Also von daher ist alles gut gegangen. Und ich habe jetzt mal in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich mir das jetzt wirklich mal diese Punkte nach Joseph Campbell, Hero's Journey, die Heldenreise, habe ich wirklich mal auf meine Krankheitsgeschichte, habe ich mal so bezogen.
Genau, wo
Also
warst du denn, bevor die
das war ganz
Krankheitsdiagnose
interessant,
kam?
weil ich war vorher, beruflich war ich Kameraassistent. Also ich war, wie gesagt, mein Leben lang bin ich Filmfreak und ich wollte eigentlich immer Regisseur werden und habe in einer Firma gearbeitet als Kameraassistent, bin da aber nie so richtig glücklich gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich komme da nicht weiter. Und hatte dann tatsächlich auch gekündigt gehabt. Also ich befand mich wirklich in so einem Umbruchzustand.
Genau, du wusstest aber noch nicht, was jetzt als nächstes
Nein,
passiert.
absolut nicht, nein. Also das war so, ne? Also auf der einen Seite war ich froh, den Job nicht mehr machen zu müssen, aber auf der anderen Seite war dann natürlich auch die Angst vor dem Ungewissen, was kommt jetzt als nächstes, ne? Und ja, und dann, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, hatte ich immer unheimlich schnell blaue Flecken bekommen. Ich mache jetzt eine lange Geschichte, aber ich versuche das ein bisschen kurz zu halten. Auf jeden Fall war ich beim Arzt und habe das mal ein bisschen untersuchen lassen, mal ein Blutbild untersuchen lassen. Ja, und dann kam praktisch der Punkt 2 hier, der Held wird von einem Herold zum Abenteuer gerufen. Das war tatsächlich so, dass mein Arzt mich an diesem Abend anrief und meinte, Herr Streber, mit Ihrem Blutbild stimmt was nicht. Und das war jetzt, und danach kam dann auch so die erstmal die Weigerung, diesen Anruf anzunehmen, denn ich wusste überhaupt nicht, was bedeutet das? Die Leukozyten sind erhöht, was kann das bedeuten? Irgendwie, und dann wurden wir am selben Abend noch zu einem Facharzt geschickt, der ist extra noch da geblieben, der hatte eigentlich schon Feierabend, ist extra noch da geblieben. Und das war in der Onkologie hier in der Klinik in Bochum. Und ich hatte Onkologie, hatte ich noch nie gehört. Meine Frau auch nicht. Meine Mutter, die ahnte was, aber hat uns nichts gesagt, weil sie wollte uns jetzt nicht total in Panik versetzen. Und dann saßen wir da halt in diesem leeren Wartezimmer. Und das, was mir dann auffiel, ist, während wir auf den Professor gewartet haben, ist, dass da Poster an der Wand hingen. Und die hatten alle zum Thema Krebs.
Das ist ja auch hart. Du siehst ja so, wie mit ihrem Blutbild stimmt was nicht. Das ist ja über diese
Ja,
Krebsposter. Wow,
ganz
ja.
genau. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, hey, also jetzt scheint es aber wirklich ernst zu werden. Und das war, also das kann man wirklich vergleichen mit, dass ich mich erstmal geweigert habe, das so anzunehmen, weil in dem Falle aus purem Nichtwissen.
Naja, das ist ja auch so, das finde ich ja ganz interessant, ne, dass der Ruf des Abenteuers ja auch oft nicht kommt im Sinne von willst du, sondern du
Ja,
musst, weil in dem Fall, du hast es zwar dich
du
jetzt
musst, ganz
geweigert,
genau.
aber im Endeffekt, du hattest ja jetzt diese Krankheit, das heißt, du musstest dich ja mit jetzt beschäftigen. Du
Ja,
konntest ja nicht
ja,
sagen, ach ja, war ja ein netter Versuch mit dem Ruf, aber lass mal, ich bin ja doch gesund.
ja.
Also du bist ja
Ja,
sozusagen gezwungen. Deswegen, was ich anfangs sagte, dieses Verweigern des Rufs ist eigentlich absurd.
ja,
Also
ja.
es ist eigentlich nur das Ego, was weiterhin versucht, an dem Alten anzuhaften und will nicht loslassen. Und dieser Prozess alleine, ich sag mal, in deinem Fall jetzt musstest du wahrscheinlich schneller das akzeptieren, aber der kann natürlich in vielerlei Dingen ganz lange dauern.
Ganz lange
Alleine, bis die
dauern, ja.
Leute bereit sind, das Abenteuer, den Ruf des Abenteuers anzunehmen. Ich würde sogar behaupten, dass ganz viele Leute den Ruf des Abenteuers schon lange gehört haben. Egal, welches Abenteuer ihr
Oh
Leben
ja,
auch
oh
eigentlich
ja,
ist.
oh
Ich
ja,
weiß
oh
es
ja,
nicht. Jeder hat ein
ja.
eigenes Abenteuer. Da kommen wir nachher noch zu, woran man erkennt, was eigentlich das eigene Abenteuer ist. Aber und die den Ruf des Abenteuers vielleicht schon vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, 80 Jahren gehört haben und die nicht gehört haben.
Ja,
Ja?
das
Also das
stimmt,
heißt nicht, dass
absolut.
das schnell geht. Aber in deinem Fall.
Ja, ging das halt schnell. Also ich werd nicht vergessen, wie ich den Professor da gefragt hatte, nachdem er mir Knochenmark entnommen hatte und untersucht hatte. Und ich fragte, ist das Krebs? Und da nickte er nur. Und das war für mich wirklich das war wirklich so die Schwelle, die ich da
Da hast du es
über.
dann auch
In dem Moment,
ja.
alles, was vorher wichtig war plötzlich nicht mehr wichtig. Von einer Sekunde auf der anderen, und das ist das Faszinierende, was mich heute noch so fasziniert, von einer Sekunde auf der anderen ist alles andere belanglos. Ja, also
Die
gerade
neue
das mit,
PlayStation hätte dich damals
gerade
nicht so
absolut
interessiert.
nicht, auch die berufliche Situation, absolut belanglos, weil dein Leben bekommt einen komplett neuen Fokus. So, und in dem Fall sehe ich den guten Professor, den ich da damals hatte, als ersten Mentor. Es war ein alter, weiser Mann. Das ist so. Es ist wirklich manchmal
Hilf mir,
gruselig.
Obi-Wan.
Ja,
Hallo Gandalf.
es ist wirklich
Genau.
gruselig, wie sehr das da manchmal wirklich passt. In dem Fall. Und der Mann, der hat mir halt klar gemacht: Okay, pass auf, das und das hast du jetzt vor. Das sind unsere nächsten Schritte. Also er hat mir praktisch wie so eine, ja, wie dieser weise alte Mann hat mir eine Landkarte mitgegeben. So, das musst du durch diesen Wald, über diese Brücken
Ja,
müsst
über
du,
sieben
ja genau,
Brücken musst du gehen.
durch dieses Tal musst du durch
Sieben
das, ne?
dunkle Jahre
Genau.
überstehen. Ja, ich meine auch
Es ist das.
selbst Peter Maffay, war ja nicht Peter Maffay, es war
Nee, es
ja
war nicht.
Karat.
Genau.
Selbst Karat hatte da schon weise Erkenntnisse.
Ja, und ich muss sagen, dass ich aus diesem, obwohl das natürlich eine unglaubliche Diagnose ist und wie gesagt, dein Leben wird von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt, hatte ich aber das Gefühl, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, ohne jetzt wirklich, ich hatte mir damals, da habe ich nicht darüber nachgedacht, dass ich mich tatsächlich auf meiner eigenen persönlichen Heldenreise befinde. Ne? Und auch da muss man sagen, naja, ich habe da schon praktisch meinem Schicksal so ein bisschen jemandem übergeben, in dem Fall halt den behandelnden Arzt. Also ich habe da schon so ein bisschen losgelassen, ne? Weil ich habe da schon gesagt zu mir selber irgendwie, dass die wissen, wovon sie reden, weil sie haben diesen
Genau,
diese
sie können, sie
Reise,
sind deine
diesen Weg.
Helfer und du kannst
Genau.
dich deinen Helfern anvertrauen, aber du hast trotzdem natürlich auch noch gesehen, dass du selber derjenige bist, der den Weg gehen muss
Ja,
weiter. Die
ganz
tragen
genau.
dich da jetzt nicht, ne? Die helfen dir, die
Ja.
unterstützen dich, geben dir Hinweise, Ratschläge, ein Laserschwert oder
Ja.
sonst was, aber trotzdem musst du selber schon noch lernen, damit zu kämpfen.
Ganz genau,
Ja.
ganz genau. Das Überschreiten der Schwelle, das war dann tatsächlich für mich der nächste Tag, weil ich sollte dann am nächsten Tag natürlich wieder vorstellig werden. Ich hatte dann ein Medikament bekommen und dann an dem nächsten Tag, da war ich in diesem Wartezimmer und das Wartezimmer war brechend voll. Mit vielen alten Menschen. Ja, man erkennt sie, halt die Krebskranken, die erkennt man dann, man kriegt da schnell ein Auge für. Das ist
Okay.
halt diese fahle Haut und diese schlecht sitzenden Perücken. Und da hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist so, da übertrete ich jetzt eine Schwelle. Das ist jetzt eine komplett neue
Ja,
Welt.
absolut. Ja,
Ne?
genau.
Und mit seinen eigenen Gesetzen und mit seinen, also das ist wirklich so in diesen Wald so reingehen, ja. Und das Medikament hat dann angeschlagen und dieses Medikament hatte die Aufgabe, die Leukozyten, das ist ja eine Leukämie, ist ja eine Überproduktion eines von
Weißen
weißen, von un,
Blutkörperchen,
ja,
ne?
von unausgebildeten weißen Blutkörperchen. Also das wuchert in deinem
Ja,
Körper. Krebs
okay.
ist ja immer irgendwie ein Wuchern,
Ja,
ja.
genau.
Und dieses Medikament hat das halt eingedämmt, sodass irgendwann der Level wieder normal war, wie bei einem gesunden Menschen. Dann traf ich neue Verbündete, weil in dem Moment wurde ich dann an die Fachklinik in Essen, an der Uniklinik in Essen überwiesen. Und da traf ich dann einen neuen Professor, also
Ja.
einen neuen Mentor.
Aber du hast ja auch noch andere Verbündete unterwegs
Ja,
gehabt,
natürlich.
oder?
Also eins muss ich vorweg sagen, meine Familie war
Ja.
natürlich meine Hauptverbündeten. Und
Ja, nee,
naja.
aber das ist ja wichtig, dass da jetzt, du warst jetzt da auch nicht alleine, was dein
Ja,
privates Umfeld betrifft,
ganz
ne? Genau.
genau.
So, und dann bist du in der anderen Klinik
Genau,
gewesen.
und da der Mentor, oder ist es ein Schwellenhüter? Ich weiß nicht. Eigentlich war es, am Anfang war es ein
Es war ein
Schwellenhüter.
Arzt.
Es war ein Professor.
Professor sogar, wow.
Professor, und am Anfang würde ich sagen, er war ein Schwellenhüter, weil
Ja.
er hat ganz eindeutig gesagt, stopp. Dir muss bewusst sein, du hast eine Überlebenschance von, in meinem Fall waren es 60%.
Ja.
Er hat mir aufgezählt, was alles passiert und was alles passieren kann. Also, es war ganz klar, dass die Möglichkeit, dass du aus dieser Klinik nicht lebend rauskommst, ist da.
Ja, das
Und
ist definitiv ein
das war,
Schwellenhüter.
das war, also ich weiß noch, wie ich da sehr geschwitzt habe. Und man muss dazu sagen, dass meine Frau zu dem Zeitpunkt schwanger war. Das
Naja.
kam daher, weil eigentlich ging von mir durch das Medikament, ging von mir keine Gefahr mehr aus,
Ja.
dass ich, also man wird zeugungsunfähig eigentlich. Und da habe ich zu meiner Frau
Aber
gesagt, hör
Gary,
mal,
der Hengst, der konnte nicht zurückgehalten werden.
da kannst du doch auch die Pille absetzen, was sie dann auch gemacht hat. 14 Tage später war sie dann schwanger.
Ja, da sagt der Henry heute noch, das war mal eine gute
Das war auch
Idee.
eine gute Idee,
Ja.
genau.
Henry
Und
ist der Sohn, sollte
es
man vielleicht
ist,
dazu
genau,
sagen.
Henry ist mein Sohn, der ist jetzt mittlerweile ja fast 19 und was auch eine Heldenreise für sich ist, ne? Also dieses ganze Abenteuerliche. Und ich werde nie vergessen, wie, also die Schwangerschaft war nicht geplant und es war aber alles in Ordnung. Aber ich werde nie vergessen, wie der Professor in Essen sagte, und Sie dürfen in dieser Zeit keine Kinder zeugen. Und ich werde nie die Blicke von meiner Mutter vergessen, die sie mir zuwarf. Ich hatte sie regelrecht gespürt, die brannten sich richtig so in mein Gesicht so ein. Weil sie natürlich damit gerechnet hat, dass ich jetzt sage, ja, ich muss ihnen da was erzählen.
Ja,
Ne? Weil ich hatte totale Panik. Warum darf ich keine
ja.
Kinder
Ja,
in die Welt setzen? Ist es A, weil die Gefahr bestehen könnte, dass das Kind dann keinen Vater mehr hat?
ja.
Oder ist es B,
Weil das
weil
Kind
das
Schaden
Kind
kriegt.
eventuell durch die Medikamente
Ja.
einen genetischen Schaden kriegen könnte? Ich weiß es bis heute nicht. Ich
Ja.
hab mich tatsächlich nicht getraut. Ne? Aber um
Aber
das,
ist ja total spannend
es
von der
ist.
Symbolik, wenn man mal überlegt, dass das wirklich Geburt und Tod wirklich so nah beieinander lagen jetzt
Ja,
bei
ja.
dir, ne? Also ich meine, das hat ja wirklich ganz große symbolische
Ja,
Bedeutung auch noch.
genau.
Naja, aber warum, sag mal ganz kurz, warum warst du eigentlich in der Klinik? Also, weil das ist ja wichtig, vielleicht noch zu wissen, das war ja
Ach
jetzt,
so, ja, das ist eine, das,
ne?
äh, das ist die KMT in Essen, in der Uniklinik Essen und KMT steht für
Genau, das heißt,
Knochenmarkstransplantationsklinik.
du musstest jetzt ein neues
Ganz
Knochenmark
genau,
bekommen, weil damit das auf Dauer auch, weil mit dem Medikament konnte man das jetzt kurzfristig.
Das konnte man kurzfristig, aber irgendwann verändert die Krankheit sich dann. Die gehen dann aus dem chronischen Stadium, geht die in das akute Stadium ran und dann ist die nicht mehr zu bändigen. Mhm. Mittlerweile hat sich da einiges getan. Heute ist das so ein bisschen anders, aber damals, Ende der 90er Jahre, da war das halt noch so.
Genau, das heißt, so, du brauchtest jetzt ein neues Knochenmark.
Ich brauchte ein neues Knochenmark.
Du brauchtest aber auch einen Spender dafür.
Ich brauchte einen Spender, genau.
Hattest du den zu dem Zeitpunkt schon?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich den schon. Ja, das war eigentlich die Voraussetzung, dass ich an die Fachklinik in Essen überwiesen werden konnte.
Genau.
So, da werden nur Leute praktisch hinüberwiesen, die einen Spender haben. Den hatte ich, das war in dem Fall, war das eine junge Frau aus England. Mhm. Und und in dieser Klinik, da habe ich halt auch Leute getroffen, Verbündete, Weggefährten. Yeah. Also gerade in dem Pflegepersonal, die Krankenschwestern, die Krankenpfleger, super nette Leute. Ich habe hinterher erfahren, dass viele von denen aus den Kinderkliniken rekrutiert werden, weil diese Leute besonders ein Gespür dafür haben. Mhm. Mit so Patienten wie mich, die wirklich so komplett wieder auf Null gefahren sind.
Genau, vielleicht sollte man kurz erklären, was ja passiert ist. Du musst ja jetzt, glaube ich, dein gesamtes Immunsystem wird ja sozusagen ausgeschaltet, oder?
Ganz genau. Also das ist mit Bestrahlung, mit Chemotherapie, das System wird komplett auf Null gefahren.
Sonst würde das neue Knochenmark abgestoßen? Wird das deshalb gemacht?
Nein, oder? Nein. Das ist, das komplett auf Null fahren, das komplette Zerstören, ist halt um die Leukämie.
Ah ja, achso, die Leukämie wird quasi komplett zerstört und dann kommt das neue Knochenmark.
Genau, aber du weißt ja, wie das ist bei Krebs. Man zerstört ja nicht nur den Krebs, sondern alles drumherum.
Genau.
Das ist also wie ein großer Nuklearschlag.
Was ja auch Heldenreisen symbolisch fantastisch ist im Endeffekt, weil es ist die komplette Zerstörung eigentlich deines früheren Selbst.
Ja,
also
ganz
zumindest in einer gewissen Ebene.
Ja, ja, absolut. Ja? Absolut, so sehe ich das auch. Und ich bin auch jetzt, chromosomtechnisch bin ich weiblich. Also wenn man mir Blut abnimmt und jemand das nicht weiß.
Oh, das ist nochmal gut für eine Krimi-Folge. Das habe ich ganz vergessen, stimmt.
Ja, bin ich chromosomtechnisch bin ich weiblich.
Ja.
Und ich glaube, meine Blutgruppe hat sich auch geändert. Aber da bin ich mir
nicht ganz sicher. Aber das ist ja fantastisch. Ich meine, also wenn wir jetzt gleich aber jetzt gehen wir ja, sind wir ja noch, haben wir die ersten Schwellen.
Ganz genau. Also was man jetzt auch sagen muss, ist, oder erwähnen sollte, ist, ich habe dann die ganze Zeit in der Klinik, verbringt man in einem Isolierzimmer.
Genau, also ist ja eigentlich der Bauch des Wals, oder? In den du eingetreten bist?
Ja, ich hatte fast das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so eine, natürlich ist es auch der Bauch des Wals. Aber es ist auch wie die Gebärmutter.
Mhm.
Es ist ja auch wie es ist, im Grunde ist es so wie eine, man wird nochmal geboren. Mhm. Nur mit dem Unterschied, dass man es diesmal bewusst miterlebt.
Das ist die Heldenreise.
Es ging sogar so weit, dass ich hier, ich glaube, man kann die Narben noch sehen, irgendwo links oder rechts, waren zwei, da war ich mit so einem Schlauch verbunden.
Ja.
An so Maschinen, so mit, da bekam ich so eine Nährnahrung.
Ah ja, okay.
Also
so richtig,
war eine
Nabelschnur. So eine Nabelschnur, okay.
Absolut. Das war wirklich während der ganzen Zeit. Ne?
Ja.
Und das Isolierzimmer wurde zum Bauch des Wales in dem Moment, wo, ich hatte da sehr viele Verbündete gefunden, Mentoren, jede Menge Mentoren. Also ich fühlte mich wirklich gut aufgehoben.
Ja.
Aber dann kam der Point of No Return, der wirklich der Kampf mit dem Drachen, das war wirklich der Tag, wo ich das Knochenmark, also das alte Ich war praktisch zerstört, das alte Knochenmark war, ich wär jetzt nicht mehr überlebensfähig.
Nee, gewesen. Genau. Einer hätte dich angehustet und du wärst gestorben.
Genau, also was mich am Leben gehalten hat, waren die Maschinen, die Medikamente und dieses Isolierzimmer. Mhm. Außerhalb dieses Isolierzimmers hätte ich nicht überleben können. So, und dann kam das neue Knochenmark und da hieß es, ja, das braucht so 14 Tage, bis es aktiv werden. Bei dem einen geht es ein bisschen schneller, beim anderen dauert es vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber 14 Tage in so einem totalen weiß nicht, was hier kann jetzt alles passieren.
Okay, also ist es die ungewisse Zeit eigentlich.
Es ist die ungewisse Zeit.
Wie bist du damit umgegangen? Also hat dich das fertig gemacht? Oder?
Es, Es gab natürlich immer Tage, wo ich wirklich in so ein tiefes Loch gefallen bin.
Genau.
Und ich wollte zu dem Zeitpunkt, mein Sohn war, also ich bin 95, im Sommer 95 transplantiert worden. Mein Sohn war damals ein halbes Jahr alt. Ich wollte den auch nicht sehen. Weil das hätte ich, man durfte mich ja nur besuchen in so einem Besuchergang.
Ah ja, genau, du warst quasi
Also
abgeschottet vom Rest der Welt.
durch so ein Fenster. Nur meine Frau durfte rein. Aber auch nachdem sie sich eine halbe Stunde lang umgezogen hat. Also es war immer ein riesiges Prozedere.
Natürlich, klar.
Und das wollte ich nicht. Ich wollte ihn einfach nicht sehen, weil er hätte es auch nicht verstanden. Und deswegen habe ich viele Fotos an der Wand gehabt und aber auch ein Poster von einer meiner Lieblingsfilme damals von Rocky.
Ja, auch eine
Ein
Kämpfernatur.
Rocky und vor allen Dingen auch ein Paradebeispiel für die Heldenreise.
Absolut, absolut.
Also du siehst, ohne dass es mir damals bewusst war, habe ich mich sogar damit umgeben. Ne?
Super.
Und ich weiß auch noch damals, da waren zum Beispiel, das war gerade die Zeit, da kam Forrest Gump auf Video raus. Und das war so, dass die einen zentralen Videorekorder hatten in dieser,
Entschuldigung, weiter.
in diesem Kontroll-Dings da. Und das Pflegepersonal und man konnte da eine Videokassette reinstecken und dann konnte das jeder sehen in der Klinik, den
Also,
Film. Und sollte, ich hatte mir damals Forrest Gump aus England bestellen lassen und habe dann Forrest Gump gezeigt. Auch so einfach so mit dem Gewissen, das ist ja auch auch da, also eine perfekte Heldenreise.
das Leben ist eine Pralinschachtel oder so,
Ganz
ne?
genau,
Genau.
ganz genau.
Ja.
Und naja, auf jeden Fall, aber diese 14 Tage,
Ja.
das war praktisch der 14-tägige Kampf mit dem Drachen.
Ja.
Und das war eine harte Zeit. Ich hatte auch jeden Abend Fieber gehabt. Und ich weiß noch, dass ich damals einer der Krankenpflegerin fragte, der Krankenschwester fragte, sag mal, wann merke ich denn, wenn das anwächst, das Knochenmark, so
Ja.
nannte man das. Und da sagte die zu mir, das wirst du schon merken.
Okay.
Und ich wusste wirklich nicht. Ich weiß noch, ich hatte damals auch noch an dem Tag der Transplantation hatte ich irre Albträume gehabt. Du spieltest da sogar mit. Ich meine,
Ja, natürlich. Ich bin immer, aber jetzt um Albträume geht.
Nein, nein,
Natürlich.
nein, nein. Das war wirklich
Besser als feuchte Träume. Da hätte ich
es
jetzt mehr
war,
Angst gehabt.
es war ein sehr, sehr lebhafter Traum und auf den ich gar nicht eingehen will. Und auf jeden Fall, wir hatten ja zu dem Zeitpunkt auch immer oft telefoniert. Ne? Das war ja, wenn du dich erinnerst, das war die Zeit mit dem Alien, was waren das noch?
Alien Autopsy oder
Ja,
was? Ach
mit
ja,
diesem
oh ja,
Thema.
mit Ray Scantilli und dem
Ganz
Roswell-Video und
genau,
so.
da hast du mich ja
Oh
ständig auf
ja,
dem Laufenden
genau,
gehalten, so telefonisch. Und
ja.
das war ja auch
Stimmt, stimmt.
eine ziemlich, aber auch
Ja.
eine
Werden wir
andere
auch mal
Sache.
drüber erzählen,
Genau,
bei
da
Gelegenheit.
kommen wir mal zum anderen Teil. Aber das war eine schöne Ablenkung immer. Ne? Und so. Naja, und auf jeden Fall, ich sollte vielleicht noch erwähnen, auch das zum Thema Heldenreise, bevor man das neue Knochenmark kriegt, dieser Zerstörungsprozess des alten Knochenmark, des alten Immunsystems, wird durch vier massive Bestrahlung, Ganzkörperbestrahlung gemacht. Das sieht so ein bisschen also aus wie in einem James-Bond-Film. Man sieht dann wirklich, man liegt unter so einem Teil, was sehr, sehr groß ist
You
und
expect me to talk, Mr.
ja,
Mark. No, I
ganz genau,
expect you to die, Mr. Streberg.
ja, genau, man merkt es nicht, man merkt
Ja,
nichts.
nee.
Man muss sich eine halbe Stunde auf den Rücken legen, eine halbe Stunde auf den Bauch legen und währenddessen darf man Musik hören.
Ja.
Und welche Musik habe ich genommen?
Rocky.
Ich hätte Star Wars nehmen können, aber ich hätte Rocky genommen. Was die Krankenschwestern, diese ganze Apparatur betrieben haben, die fanden das sehr merkwürdig. Aber naja, ich habe denen das dann erklärt und dann
Ja,
macht es
klar,
auch Sinn.
absolut.
So, das jetzt nochmal so zur
Das war
Ergänzung.
sozusagen dann auch deine musikalische Begleitung
Ja.
auf der Heldenreise.
Ja,
Ja,
ganz genau.
klasse.
Naja, und dann kam halt tatsächlich der Moment, also ich hatte mich dem auch wirklich ergeben, ich hatte wirklich losgelassen, weil ich wusste, dass ich habe da jetzt keinen Einfluss mehr drauf. So, und dann kam der Moment, von dem die Krankenschwester gesprochen hatte, das wirst du schon merken. Und es war tatsächlich so, ich hatte jeden Abend Fieber, jeden Abend habe ich diese Cold Packs gekriegt, weil man wollte meinem Körper nicht noch mehr Medikamente zumuten. Diese Cold Packs zwischen den Beinen, halt da immer wo, zwischen den, unter den Achselhöhlen und auf der Stirn, hier im Nacken. Und das war immer extrem unangenehm, empfand ich das. Und dann tatsächlich irgendein Abend war dann tatsächlich das Fieber weg. Und
die Erlösung.
Die Erlösung.
Ja. Und wusste ich, interessant, auch auf eine, die du ja keinen Einfluss hattest.
Kein Einfluss.
Du konntest dich jetzt nur ergeben, dahinlegen und es war jetzt nicht mehr in deiner Hand.
Und das war ziemlich genau. Ich glaube, das war sogar wirklich am 14. Tag. Hm. Also es war ziemlich genau. Und da wusste ich, da war ich selber, man brauchte mir das gar nicht mehr sagen. Die Tatsache, dass das Fieber weg war, war für mich Beweis genug, dass das jetzt tut sich was.
Okay.
Und tatsächlich am anderen Tag war dann konnte man sehen, dass das neue Knochenmark anwuchs und es tatsächlich in eine positive Richtung ging.
Ja.
Also ich kam praktisch aus dem Tal, aus dem tiefen Tal
ja.
heraus. Ich kam praktisch aus dem Bauch des Wales, kam ich heraus. Also es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Wiedergeburt.
Eine Wiedergeburt, genau.
Absolut. Anders kann man das gar nicht beschreiben.
Ja. Ne? Und dann bist du jetzt ja wieder zurück in dein altes Leben.
Ja, oder? Moment.
Oder
ich
noch
will
nicht?
Da,
ja, okay.
Lass mich da, diese eine Geschichte, weil das passt ja auch nochmal wie Faust aufs Auge. Dann, in dem Moment, wo es dann klar wird, okay, der Streberch, der hat das jetzt überstanden und jetzt geht es sogar so weit, dass man ihn wieder in sein altes Leben entlassen kann. 3 Tage bevor man entlassen wird, wird man wieder steril gemacht. Also vorher lebte man in einem unsterilen,
nee, umgekehrt.
Entschuldigung, steril. In einem sterilen Raum,
ja.
Raum in einem weit.
Genau.
Also in dem Moment, was weiß ich, ich habe auf eine Zeitung gewartet, habe sie endlich bekommen, die wird
ja.
dann sterilisiert.
Ja.
Dann habe ich sie endlich in den Händen gehalten.
Ja.
Bei einer dummen Bewegung fällt sie mir aus den Händen und fällt auf den Boden. Dann wurde sie mir gleich wieder weggenommen.
Okay.
So streng war das
ja,
da.
Okay, verstehe.
Andere Kliniken haben das anders gemacht,
ja, okay, aber
der,
verstehe. Also
da war das
so. Du warst in einem
so.
Raum und jetzt kam der Tag?
Jetzt kam der Tag, wo man mich wieder unsteril machte.
Ja.
Und das wird 3 Tage, bevor man entlassen wird, wurde das gemacht. Das bedeutete für mich Joghurt essen,
mhm.
damit die Darmflora wieder
ja,
angeregt
okay.
wird. Aber, und das war das Wichtigste, das Pflegepersonal hatte ein Ritual. Und zwar war das so, dass die ganze Frühschicht geschlossen in dein Zimmer kommt oder in mein Zimmer kam, sich um mein Bett versammelte und mich dann berührte. Das Bett berührte, ohne Handschuhe,
ja.
ohne Mundschutz, ohne Haarnetz. Weil die mussten natürlich auch, die konnten auch nur mein Zimmer betreten in kompletter Montur. Was auch für die immer ein riesiger, in jedem Zimmer mussten die sich praktisch neu, komplett neu anziehen. Und da kamen sie jetzt wirklich, das war total komisch, weil jetzt habe ich die Leute teilweise zum ersten Mal ohne,
das war
ohne Maske gesehen. Ne? Das war die ganzen Gesichter gesehen und so.
Auch so wie bei Darth Vader. Ich will dich noch einmal mit meinen eigenen Augen sehen.
Ja,
ich
nehme genau.
den Helm ab, Luke.
Genau. Und ich habe meinen Ehering zurückgekriegt, also den Schatz.
Wow, okay. Ja,
das war wirklich...
Mhm. Weil den durftest du auch nicht dabei haben?
Nein, ich durfte nichts... ich hatte damals noch einen Ohrring getragen,
ja.
den musste ich rausnehmen.
Ja.
Alle solche Sachen darf man nicht bei sich haben. Und ich habe diesen Ring wiedergekriegt. Und das war natürlich eine unglaubliche symbolische Sache, die mir aber auch, ehrlich gesagt, damals nicht so bewusst wurde, sondern beim Schreiben, beim Vorbereiten auf diesen Podcast
mhm.
ist mir das bewusst geworden und ist mir auch richtig nahe gegangen, weil ich hatte vor einiger Zeit hatte ich meinen Ring verloren. Ich hatte abgenommen gehabt und da ist er mir irgendwann bei der Arbeit vom Finger gerutscht. Er ist mir dann, auch durch einen wunderbaren Zufall, ist er mir dann wiedergekommen, aber ich weiß, dass ich unheimlich unglücklich war, dass ich meinen Ehering verloren hatte. Ich hatte damals immer gedacht, naja, das war halt, das ist mein Ehering, ja, das hat was zu bedeuten. Ja, ich bin eigentlich kein so ein Typ, der so mit Ritualen und so, das hat was zu bedeuten. Aber in dem Moment, wo ich das hier geschrieben habe und mir das bewusst wurde, was das damals für ein toller Moment war, wo man mir in diesem Isolierzimmer meinen Ring wiedergegeben hat, wusste ich, warum mich das, dass ich kürzlich den Ring verloren hatte, warum mich das so aufgeregt hat und warum mich das so unglücklich gemacht hat, weil dieser Ring was symbolisierte,
mhm.
nämlich nicht nur die Zusammenkunft mit meiner Frau, die Ehe mit meiner Frau, sondern auch praktisch diese Wiedergeburt, dieses
ja.
Überstehen dieser Krankheit.
Mhm.
Also von daher war das was ganz, ganz Symbolisches. Und und dann bin ich wieder ins Alltagsleben und konnte auch was zurückgeben. Nämlich danach habe ich eine Dokumentation gemacht über eine andere Patientin, die den gleichen Weg gegangen ist wie ich. Und ich wollte mit dieser Dokumentation erreichen, dass halt zukünftige Patienten, dass denen so ein bisschen die Angst genommen wird. Dass die wissen, aha, es ist ein harter Weg, aber man kann das schaffen.
Ja.
weil die Leute haben es geschafft und so.
Ja.
Und das war dann praktisch das, was der Held am Ende tut. Er gibt sein Wissen und seine Erfahrung weiter an die anderen. Also von daher ist das wirklich Punkt für Punkt. Ist das
Ja,
jetzt.
wie gesagt, das ist ein fantastisches Beispiel, weil es ja auch wirklich ganz in die elementaren Dinge geht. Ich meine, das Müllbeispiel vorhin ist auch ein gutes Beispiel, aber ich finde natürlich, hier kann man nochmal ganz klar sehen, wo es wirklich um die großen Sachen geht, um Geburt und Tod und
Ja.
dass auch das Universum die Sachen dann oft so konstruiert, dass es fast schon so ein bisschen geskriptet wirkt, ne? Also, dass du dann auch noch ausgerechnet
Ja.
dein Baby kriegst, also das ist ja völlig abgefahren bei
Ja,
der ganzen Sache, ne?
das war wirklich ein
Naja,
ganz toller.
und ich glaube, eigentlich jeder muss diese Heldenreisen durchleben. Und es ist halt auch gut, wenn er das tut, weil eben erst dann die wahre Persönlichkeit rauskommen kann. Ich glaube, dass ganz oft eben diese Heldenreisen auch dazu da sind, das aus uns rauszuholen, was wirklich in uns steckt, was uns mitgegeben wurde,
Ja, das
ne?
ist das, was uns ausmacht. Ne? Dass am Ende unseres Lebens ist das die Summe, die uns als Mensch ausmacht. Was hab ich jetzt gelernt auf dieser Reise, mag
Richtig.
man jetzt fragen.
Genau.
Also auf der einen Seite was Negatives, nämlich dass ich habe so ein bisschen das Vertrauen zu meinem Körper verloren. So dass ich, also mit dem, ich bin kein Hypochonder geworden, aber ich höre besser in mich herein. Wenn ich irgendwas habe, irgendein Symptom, das ich nicht kenne, das ich nicht einordnen kann, bin ich sofort beim Arzt. Das ist eigentlich eine gute Sache. Das ist
Das ist auch
also
eine
da kann man, das ist eine
Aufmerksamkeitssache, ne?
Aufmerksamkeitssache. Also das ist das, was ich praktisch da so selber rausgezogen habe ja, und was ich mit mir so rumtrage. Und so ab und an, wenn ich so einen ruhigen Moment habe und ich lasse das alles nochmal so Revue passieren, also dann wird mir auch erstmal bewusst, was das tatsächlich für ein Akt war.
Aber hat
So.
das denn auch, sagen wir mal, deine Sicht aufs Leben per se verändert? Also außer jetzt, dass du deinen Körper genauer im Blick hast oder so, würdest du auch sagen, ja.
Also ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin dadurch jetzt erleuchteter geworden
Ja,
oder
das
so,
ist vielleicht
ja.
ein bisschen zu
Oder
viel verlangt, aber ein klein.
aber naja, es ist
Oder du hast ja Erkenntnisse sonst noch draus geschlossen
ja,
vielleicht.
sicher, auf jeden Fall habe ich Erkenntnisse daraus geschlossen, die aber jetzt nicht so. Ja, es ist schwer zu sagen, weil ich weiß ja nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht erkrankt wäre.
Das ist klar, das weiß man
Das
nicht.
ist, also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass es letztendlich auch so eine negative Sache, das sagen ja auch viele Leute, die wirklich ein schlimmes, traumatisches Erlebnis hinter sich gebracht haben, dass letztendlich da was Gutes draus gewachsen ist. Und das würde ich auch so unbedingt sagen. Ich will es keinem wünschen, auf keinen Fall. Aber naja,
Naja,
aber.
aber weißt du, jeder hat ja seine Herausforderung im Leben.
Ja.
Und ich glaube, im Grunde sagt man immer, ich möchte es keinem wünschen, wenn man etwas durchlebt hat, weil das Durchleben impliziert ja immer, dass es etwas Negatives oder Herausforderndes oder Schwieriges war. Aber auf der anderen Seite ist ja auch eine Binsenweisheit, dass ohne Widerstand kein Wachstum passiert. Ne?
Ja,
Ich
ja.
meine, das ist ja nun einfach auch da. Und ich glaube, aus dem Grund alleine ist das in die Matrix des Universums mit eingebaut, sodass wir sozusagen mit Widerständen konfrontiert werden. Und ja, das Umgehen damit, das fördert unser Wachstum, was immer das auch wieder bedeutet.
Ja.
Vielleicht sollten wir mal jetzt darüber sprechen, was eigentlich sozusagen das ist, was uns klar werden lässt, was denn eigentlich unsere Heldenreise ist, wenn sie nicht auf uns draufgedrückt wird. Also ich sage, in deinem Fall war es ja jetzt völlig klar. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass man vielleicht Impulse hat im Inneren oder Wünsche hat, Pläne hat oder ne, die auch einen auf eine Heldenreise führen. Das muss ja nicht immer eine zwanghafte Heldenreise sein. In deinem
Ja.
Fall war es eine zwanghafte Heldenreise, aber ich sag mal, weil ich gerade Neo in Matrix, der hätte ja auch die blaue Pille nehmen können. Ne? Er hat aber sich ja entschieden, die rote Pille zu nehmen.
Ja.
Was war das in ihm, was ihn dazu gebracht hat, das zu tun? Also in ihm war eine Unzufriedenheit. Er lebt in einer Welt und irgendwie merkte er, irgendwas stimmt hier nicht. Und er wollte die Wahrheit suchen. Aber manchmal ist es ja auch einfach vielleicht ein Berufswunsch, ein Karrierewunsch. Da fand ich ganz toll, dass Joseph Campbell in seiner Aufschlüsselung dieser Mythologie diesen Begriff geprägt hat, Follow your bliss. Also
Folge deiner
Folge
Leidenschaft.
deiner Leidenschaft. Und dass das eigentlich so das Hauptzeichen ist oder der Hinweis für dich ist, dass das, was in dir wirklich die Leidenschaft weckt, was wirklich auch eine innere Zufriedenheit produziert, dass das das ist, was sozusagen der Wegweiser ist, das ist deine Heldenreise. Da gehst du jetzt hin. Das heißt ja auch nicht, dass das alles einfach läuft. Das kann ja mit großen Schwierigkeiten verbunden sein. Aber wenn dieser Impuls in einem drin ist, ich glaube, dann weiß man zumindest, das ist die richtige Heldenreise. Und wenn das nicht ist, sondern wenn man das Gefühl hat, das will ich jetzt gar nicht. Also, schönes Beispiel finde ich immer, Leute wollen, sagen wir mal, Sänger werden, wollen Musik machen. Da gibt es jetzt die eine Weise, dass ich in mir ganz tief diesen Wunsch verspüre und in dem Moment, wo ich die Gitarre nehme, wo ich die Trompete nehme, wo ich anfange zu singen, spüre ich totale Zufriedenheit, Freude und ich mache das jetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, ja, das ist es jetzt.
Das ist es,
Das ist es
ja.
jetzt. Und da kannst du, da bleibst du jetzt mal dran und dann guckst du mal, was passiert. Was dann passiert, ist, dass das Universum dir ganz viele Helfer, Mentoren, Werkzeuge, magische Amulette an die Seite stellt und dir dann auf dem Weg hilft, dass aus dieser Sache etwas wird. Was auch immer daraus wird,
Ja,
weiß man nicht.
genau.
Ne? Aber ich glaube, in dem Moment, wo man dieser Leidenschaft folgt, wo man die ganz klare Intention auch innerlich macht und sagt, okay, das ist es jetzt, das schafft mir Freude, das möchte ich jetzt verfolgen, seine Energie darauf anwendet, also seine Aufmerksamkeit darauf anwendet und die Energie da reinsteckt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Das Ergebnis oder das weiß ich nicht. Man wird eventuell ein Superstar oder man hat einfach nur Spaß und weiß ich nicht, singt auf dem 90. Geburtstag von der Oma.
Das ist es ja, das ist ja, das will ich ein Superstar werden oder macht
Genau,
mich die Musik?
das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Die
Ja.
andere Weise, jetzt bei dem Beispiel der Musik, ist ja, dass jemand sagt, oh, ich will auch Superstar werden. Also, was mache ich denn jetzt? Ich gehe auch zum Casting, wie 80.000 andere Leute von Deutschland sucht den Superstar und dann sehe ich zu, dass ich da irgendwie möglichst den ersten Platz mache. Und ich glaube, dass das die falsche Motivation ist. Ich glaube, es sei denn, da ist jetzt auch jemand bei, für den das wirklich die Leidenschaft ist. Und dann passiert das halt. Ich meine hier, wie heißt diese Susan Boyle? War das nicht diese in England, die so eine ältere Frau, die
Ja,
plötzlich
ja.
total, die da das gewonnen hat, irgendwie England sucht den Superstar oder so. Ich habe das nie groß geguckt, aber das war ein bisschen, was ich von der gesehen habe, hatte ich nicht das Gefühl, dass die zu Hause gesessen hat und gesagt, ich werde jetzt Superstar. Sondern die hatte einfach ihr ganzes Leben lang total Spaß am Singen. Die hat
Ja,
immer gesungen
stimmt.
und fand das ganz fantastisch. Und irgendwie ist sie in diese Show geraten. Vielleicht hat ja auch jemand gesagt, geh mal dahin. Ich kenne die Geschichte jetzt nicht weiter, aber auf jeden Fall ist sie dahin und hat alle begeistert und hat sozusagen das gewonnen. Und da waren aber bestimmt noch 10.000 andere, die bei dem Casting dabei waren, von denen 90% eigentlich da nur hingegangen sind, weil sie Stars werden wollten.
Genau.
Und dann bist du vom Ego motiviert.
Ganz genau.
Im Gegensatz
Von
von
der
dem anderen Beispiel
Leidenschaft.
von der Leidenschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Hinweis auch über den Weg der Heldenreise, dass man eben genau gucken kann, ah, schau mal an, ich habe hier in mir drin, ich habe in mir drin sozusagen so eine Art Signalgeber. Folge deinem Herzen ist ja so die andere Variante. Ne? Aber es ist tatsächlich was dran. Wenn ich merke, ich habe an der Sache total Spaß. Und das ist ja genau das Problem. Viele Leute merken das. Und das, was wir anfangs mal sagten, dass viele Leute ihrem Bliss nicht folgen. Aber dann ist das vielleicht was ganz komplett Absurdes. Die sind irgendwie, weiß ich nicht, leben in einer spießigen Spießbürgerfamilie und der Vater ist irgendwie Arzt und der Großvater war Arzt und alle waren Arzt und man wird natürlich auch Arzt. Man will aber viel lieber, weiß ich nicht, Popstar werden. Nicht Popstar, sondern Sänger. Na
Ja.
genau. Und dann sagen alle nein, auf keinen Fall. Das sind dann die Schwellenhüter
Die
etc.
Schwelle,
pp.
genau,
Ne? Und
genau.
viele Leute knicken dann ein. Und das meinte ich vorhin damit, als ich sagte, der Weg vom Ruf des Abenteuers bis dem Ruf des Abenteuers folgen, kann ganz lange sein. Vielleicht wird es nie passieren. Und das sind die Leute, die dann auf dem Sterbebett liegen und sagen, oh, scheiße, hätte ich doch mal was anderes gemacht, weil ich war eigentlich mein ganzes Leben lang unglücklich, weil ich nur das gemacht habe, was alle mir gesagt haben,
Genau,
was
was
mein
andere
Papa war.
wollten.
Genau. Und andere Leute, ja gut, die merken es vielleicht dann irgendwann, wenn sie vielleicht schon mal diese falsche Karriere durchgegangen sind, die mussten das einmal durchleben und merken dann mit 60, oh nee, eigentlich war das total bescheuert, Arzt zu sein. Jetzt werde ich immer noch Sänger. Kann ja auch sein, weil da, ne,
Also es ist nie zu
es
spät,
ist nie zu
seiner
spät.
Leidenschaft zu
Auf
folgen.
keinen Fall. Ne, und
Aber ich meine, was ja auch, wenn wir nochmal in die Literatur gehen, Moby Dick ist ja auch eine wunderbare Geschichte, an der man sehen kann, wie sehr das Ego, ja, ich meine, Captain
genau.
Ahab, wir kennen sie alle, die Geschichte,
Ja.
Captain Ahab will, aus was für Gründen auch immer, ich weiß gar nicht mehr, warum will er
Rache.
denn, Rache, genau, will er den weißen Wal töten. Und der
Genau.
Wal, der ist ja, das habe ich als Kind auch so nicht gewusst,
Wie nicht? Ich habe das schon mit
nein,
fünf durchschaut.
ja,
Als ich den Buch zum achten Mal gelesen habe.
Der Wal ist ja eigentlich nur ein Sinnbild für, ja, für dieses falsche Ziel, für richtig. Dieses, weil ich meine, der Wal kann ja nichts dafür. Ne? Oh. Der Wal ist ja, so, und da ist ein wunderbares Beispiel für ein fehlgeleitetes Ego.
Absolut.
Das dann letztendlich, ich meine, das Ende kennen wir alle. Captain Ahab stirbt dann, beziehungsweise wird dann...
Spoiler!
Und ja, also ich finde für Moby Dick finde ich auch eine unheimlich beeindruckende Geschichte.
Ja, und ich meine, das Schöne daran, oder das Interessante daran ist ja, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man es jetzt leicht hat, der Leidenschaft zu folgen. Ich meine, man braucht absolut nur mal die erfolgreichen Menschen unserer Welt zu fragen. Gerade wenn es dann heißt, der wurde über Nacht berühmt. Ja. Wenn man mal genauer guckt, haben die meistens auch irgendwie 10 Jahre lang schon irgendwie sich ja, die, den Arsch abgearbeitet. Ja, das ist ja,
wenn der Hennes jetzt hier wäre.
Ja, genau, habe ich auch an Hennes
gehört. Auch Hennes.
Hennes Bender, sollte man Hennes vielleicht Bender, sagen.
Hennes Bender, genau.
Comedian.
Komiker.
Und Man Podcast-Kollege von dir.
Podcast-Kollege, Man of Mystery. Mhm. Und da ist es auch so, ich kenne Hennes wirklich, ich habe den kennengelernt, da fing es gerade an, so richtig mit ihm loszugehen,
ja.
So als Solokünstler. Und das war auch eine lange Zeit.
Ja, ich kenne ihn ja sogar noch ein bisschen länger und ich kenne ihn ja sogar noch aus der Zeit, wo er dann an der Bochumer Uni auf irgendwelchen Aster-Veranstaltungen oder genau. Festen gespielt hat. Also das ist das Tolle. Und er hat jahrelang eigentlich das gemacht und irgendwann hat es mal Klick gemacht.
Genau.
Und jetzt ist er in seinem Bereich einer der Großen,
sagen ja, wir mal. Ganz
und
genau.
Bild dir mal nichts drauf ein, Hennes.
Nee.
Du bist da vielleicht einer der Großen, aber ansonsten bist du ein kleiner Furz.
Genau, Arsch.
Nein, aber ist ja der Punkt, dass er eben nicht über Nacht berühmt geworden ist. Und ich ganz glaube, genau. Das kannst du jeden fragen. Und
das ist also zum Beispiel ein Moment, worum ich den Hennes unheimlich beneide, weil er verdient damit Geld, er verdient mit seiner Leidenschaft, verdient er Geld. Ich finde, das können nicht viele Leute sagen. Und ja, also darum beneide ich ihn unheimlich.
Das ist, denke ich, wirklich der Schlüssel
ja.
Im Endeffekt. Ne? Ja. Weil, und da ist dann immer die Frage, wie sehr vertraue ich in dieser Heldenreise. Denn wenn ich, sagen wir mal, da finde ich, ist es dann auch wieder gut, wenn man dieses Konzept der Heldenreise kennt. Weil dann ist einem auch klar, dass selbst wenn ich meiner Leidenschaft folge, dass ich auch dann mit Schwierigkeiten konfrontiert werde und ich auch Hindernisse überwinden muss und ich muss Schwellenhüter überwinden und ich werde Auf und Abs erleben. Ich werde vor allen Dingen irgendwann auch, vielleicht auch mehrfach, das ist ja nicht immer, ist ja nicht linear, das ist ja nur ein Modell, ich werde auch mehrfach in den Bauch des Wals gestoßen werden und werde total sicher sein, hundertprozentig, dass das, ich habe jetzt 10 Jahre lang habe ich jetzt Musik gemacht und ich habe immer noch keinen Erfolg damit, also im Sinne von, ich verdiene damit nichts, wäre ich doch mal lieber Arzt geworden.
Mhm.
Und ich bin ganz sicher, dass das der größte Fehler meines Lebens war. Und dann komme ich erst da wieder raus.
Hm.
Und das wird immer wieder mal passieren. Und irgendwann...
Aber stell dir mal vor, dass die Person, die das sagt, wäre ich mal lieber Arzt geworden. Und stell dir mal vor, der hätte dann tatsächlich die Chance, Arzt zu werden.
Genau,
oder das,
die Versuchung.
Und plötzlich, ja, aber dann plötzlich feststellt, das ist eigentlich das, was ich machen möchte. Verstehst du, dass dieses...
Ja gut, dann wäre das aber so, dass dann, da gehen wir jetzt aber dann eher davon aus, dass die Person dann den Fehler gemacht hat und ihrem Ego gefolgt ist. Also wenn Captain Ahab jetzt gemerkt hätte, auf halber Strecke, ehrlich gesagt, das ist doch Schwachsinn mit diesem Wal hier,
ja.
Das ist ja völliger Blödsinn, ich fahre jetzt mal lieber zurück und mache irgendwie mir einen netten Tag mit meinem Holzbein.
Ja.
Ich glaube, wo ich jetzt von ausgehe, ist wirklich, wenn es die Heldenreise ist, die du gehen sollst, die deine persönliche Heldenreise ist. Es ist ja auch immer so die Frage nach dem Sinn des Lebens. Man lernt in unserem Podcast ja einiges, unter anderem auch den Sinn des Lebens.
Ja.
Der ist ja genau unter anderem deiner Leidenschaft zu folgen.
Ja.
Und wenn ich das tue, dann komme ich auch zum Erfolg, wie immer der aussieht. Das heißt ja, ne, wir reden von Erfolg jetzt nicht in weltlichen Zusammenhängen unbedingt, sondern einfach generell als das, was innere Glückseligkeit produziert.
Innere Glückseligkeit.
Das ist, würde genau. Ich sagen, meine persönliche Definition von Erfolg. Was der Rest der Welt sagt, ich meine, wie war es? Ramana Maharshi, einer der berühmten Gurus in Indien, der hat irgendwie die innere Glückseligkeit gefunden und saß erstmal jahrelang in Windeln in einer Höhle und hat nur gelächelt und irgendwie die Leute mussten ihn füttern. Nach außen hin würde man jetzt als westlicher Mensch sagen, was ist das für ein Heini, der sitzt da mit Windeln in der Höhle und kann nicht mal selbst essen. Aber der Mann hat die absolute Glückseligkeit gefunden und heute ist jedem klar, dass das ein ganz großer Weiser war, etc. Ne? Aber das sind so, nach außen hin heißt das nicht Erfolg unbedingt, aber in der Person selbst, diese innere Glückseligkeit. Und ich glaube, das ist der wirkliche Sinn des Lebens, weil damit produziere ich ja auch die Glückseligkeit des Universums an sich mit.
Ja.
Ne, weil ich helfe damit ja dann insgesamt dem Gesamten auch.
Ja, ja klar, weil die Menschen, die das machen, was sie gerne machen und das mit voller Leidenschaft, das sind natürlich auch die Menschen, zu denen wir aufgucken.
Und die machen es auch gut. Ich sag mal so, ich möchte dann, um jetzt auch mal das Beispiel von gerade wieder umzukehren, wenn da jemand ist, dessen Vater war Hippie-Musiker und der hat gesagt, ey, du willst auch mal Hippie-Musiker? Und sagt, nein, ich möchte aber lieber Chirurg werden. Und wenn der die Heldenreise geht und dann Chirurg wird, dann möchte ich zu dem gehen, wenn mal irgendwie bei mir was geschnippelt werden muss und nicht zu dem, der von seinem Vater dazu gedrängt wurde, weil ich glaube, auch qualitativ wird der andere bessere Arbeit leisten.
Absolut.
Ne? Ja. Weil die Leidenschaft macht auch die Qualität dann nochmal.
Mhm.
Und deswegen glaube ich auch eben daran, dass die Leute, die wirklich, ich sag mal, erfolgreich werden, auch jetzt umgekehrt bei dem Popstar-Beispiel, irgendwo sind die auch talentiert. Also man kann jetzt unken, wie man will, aber diese Leute, die vielleicht auch ein bisschen Banane sind, Lady Gaga oder Miley Cyrus und so, die sind natürlich produziert von den Plattenfirmen und so weiter und so fort. Aber von der Sorte gibt es ja Tausende.
Hm.
Aber die haben es jetzt geschafft. Also glaube ich, dass da auch Talent ist.
Ich muss da gerade an diesen schrägen Typen denken bei Deutschland sucht den Superstar. Wie heißt der noch? Mendes oder so ähnlich.
Da darfst du mich fragen, da käme ich nicht mit aus.
Dieser Typ, der Michael Jackson-Fan,
okay.
Völlig schräger Typ und der sich immer wieder beworben hat. Immer wieder. Und er wurde von den Bohlen immer wieder abgelehnt. Irgendwann ist er den Bohlen so auf den Sack gegangen, nach ich weiß nicht wie viel Staffeln, dass der gesagt hat, okay, komm, du bist weiter. Und das alleine war schon ein Wunschtraum von ihm.
Ne? Ja.
Und er ist dann nicht mehr viel weitergekommen, aber mittlerweile hat er eine CD aufgenommen und er hat so eine ganz merkwürdig helle Stimme, irgendwie, ganz merkwürdig. Aber letztendlich, er ist seinem Traum oder das, was er gerne machen möchte, ist er gefolgt.
Ja.
Und er hat das auch bis zu einem gewissen Punkt erreicht. Oder ich denke da auch, und du wirst jetzt lachen, aber es gab mal wirklich einen Typ aus Sachsen, so ein kleiner, schmächtiger Typ, der wollte unbedingt Pornostar werden.
Okay.
Porno-Paule. Der ist so, du hast gedacht, das war praktisch der Forrest Gump der deutschen Pornoindustrie.
Okay.
Ne? Und viele werden es lachen.
Vor allen Dingen, wir werden jetzt, wieder möchte ich mal bei der Gelegenheit sagen, werden wir jetzt natürlich wieder die Werbeanzeigen bei uns bei YouTube haben für irgendwelche Pornogeschichten, weil jetzt ja und das Wort Porno gefallen
Ach so,
ist.
Okay.
Und dann wird es jetzt automatisch von YouTube erkannt. Das war ja beim letzten Mal auch schon.
Weil Echt?
Wir können ja keinen Podcast ohne Porno scheinbar. Und jetzt schon der zweite. Ist ja gut, sag ja nur.
Ne? Okay.
Ist jetzt eh zu spät.
Ja, ja. Da müssen wir uns vorher, mal, ja. müssen wir uns für solche Worte...
So Codewort eigentlich.
So Codewörter, genau.
Ja, jetzt habe ich Code gesagt.
Naja, auf jeden Fall. Okay. Wer weiß, was jetzt kommt.
Das möchte ich nicht wissen.
Fall, der Typ ist auch... das war seine Leidenschaft, das war sein Ziel, da in dem Dings ein Star zu werden. Und er hat es tatsächlich auch dahin geschafft. Ob er jetzt immer noch aktiv ist, weiß ich nicht. Aber er hat das Ziel erstmal erreicht.
Ja, aber da sieht man, viele Wege führen nach oben, viele Wege führen sonst wohin.
Ja,
aber das ist, glaube ich, wirklich so die Kernaussage, dass es wirklich darum geht, dieser Leidenschaft zu folgen. Und zwar egal, was die Umwelt sagt, egal, was die anderen sagen. Und das ist natürlich eine total große Schwierigkeit für viele Leute. Also ich glaube... das, was wir vorhin mal sagten, was Buddha während seiner Meditation überwinden musste. Also Lust, würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt immer für solche Dinge das Hindernis. Aber Angst ist natürlich ein großes Hindernis. Eben die große Angst, ja, kann ich denn wirklich singen? Wollen Leute meine Stimme hören? Kann ich denn wirklich Sänger werden? Das sind ja alles Ängste, die aufkommen, die ich überwinden muss. Und vor allen Dingen dann die Gesellschaft, die einem sagt, ja, Schwachsinn, lern mal was Vernünftiges und so weiter. Ne? Und ich glaube... das kann eigentlich nur ein Appell sein, auch von uns jetzt an unsere Hörer, dass es wirklich wichtig ist, seiner Leidenschaft zu folgen.
Absolut.
Ist alles immer so ein bisschen Binsenweisheit, aber ich hoffe so ein bisschen, dass die Tatsache, dass wir jetzt ausführlich darüber gesprochen haben, dass man jetzt eher vielleicht auch ein bisschen versteht.
Naja, ich meine, es ist ja auch aus irgendeinem Grund eine Binsenweisheit.
Ja, das stimmt auch wieder.
Ne? Also es hat ja, es stimmt ja auch. Das heißt ja eben, auch im Grunde weiß das ja auch jeder. Ne? Nur,
unser Titel ist ja schon eine Binsenweisheit.
Ja, genau. Und es ist, die Kunst liegt da drin, sich immer wieder daran zu erinnern, dass was eigentlich die eigene Leidenschaft ist und sich auf das zu besinnen, was einen glücklich macht. Weil das ist die Leidenschaft, was immer es auch sein mag. Ob das jetzt Briefmarken sammeln ist oder was weiß ich, Battlefield 4 spielen. Ja, also das, ich meine, es gibt ja viele Leidenschaften. Also ja, einfach da mal ein bisschen mehr so, weil letztendlich das macht einen glücklich und ich denke, das ist das Wichtigste im Leben.
Das ist das Wichtigste im Leben.
Ja.
Don't worry, be happy.
Ganz genau.
Seid glücklich.
Ja.
Ja, wir sind auch sehr glücklich. Wir haben einen weiteren Podcast hinter uns gebracht.
Ja.
Ihr vor allen Dingen auch. Puh, ja. Anstrengend.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange.
Ja, viel zu lang wahrscheinlich, ja. Und ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass wir euch in irgendeiner Form inspirieren
also
konnten.
Also ich bin mir sicher, dieses Thema wird bestimmt nochmal
Das Thema wird auf auftauchen. Jeden Fall nochmal aufkommen, weil ich glaube, es ist in allen Geschichten, nicht nur aufgeschriebenen Geschichten, auch Lebensgeschichten drin.
Ja.
Und wir werden immer wieder darauf kommen, dass auch der spirituelle Pfad
ganz genau.
Im Endeffekt eine Heldenreise ist.
Wir sollten in diesem Zusammenhang aber nochmal sagen, wenn man das Thema ein bisschen vertiefen will, gerade auch, es gibt zu Joseph Campbell, gibt es bei
wir machen ja Shownotes, das brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht alles
auflisten. Brauchen
wir
gar nicht machen.
Nee,
okay.
Wir sagen nur, geht auf unsere Website, viele Wege führen nach oben.com. Wie immer alles ein Wort und Ü nicht mit Pünktchen, sondern UE. Ne? Viele Wege führen nach oben.com. Und da gibt es dann sowohl einen Link natürlich zu diesem Podcast selber, aber auch eine Shownotes, also mit Notizen.
Es gibt nämlich eine tolle Dokumentation.
Genau, da linken wir zu Filmen, Büchern, allen möglichen anderen Dingen. Wer sich mit diesem Thema ein bisschen genauer beschäftigen will, der wird da hoffentlich fündig.
Ganz genau.
Und da gibt es bestimmt dann auch noch weitere Folgen.
Und wie gesagt, Anregungen, Kritik sind wir immer offen für. Und,
Kritik nicht so richtig, aber
wir
können sie gerne.
Wir
sagen,
sie eh nicht.
Wir tun dann so, als würden wir sie annehmen, aber
genau.
Nein, auf jeden Fall freuen wir uns über jede Art von Feedback.
Aber eigentlich ist doch das, was wir hier machen, ist doch auch. Wir folgen doch auch eigentlich unserer Leidenschaft. Ne? Das ist ja auch so ein Projekt gewesen, was wir lange,
hast du recht, weil ja, erstmal hat es lange gegärt oder gegoren? Gegoren.
Ja, genau.
Ja. Und vor allen Dingen interessiert uns ja eigentlich nicht, was andere Leute denken.
Ja.
Wir machen das ja einfach und freuen uns total, wenn wir Zuhörer haben und freuen uns auch, wenn euch das irgendwas bringt. Aber ehrlich gesagt, machen wir es wahrscheinlich auch einfach nur, wie wir das anfangs mal gesagt haben, als therapeutisches Zweiergespräch, um uns gegenseitig irgendwie weiterzuhelfen auf unseren persönlichen Heldenreisen.
Ganz genau.
Mein Gott.
Okay.
Jetzt aber gut.
Alles klar.
Alles klar. In diesem Sinne, Namaste.
Jo, toi, toi, toi.
Friede sei mit euch und möge die Macht mit euch sein.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Peace out. Tschüss.